Plastik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert
Freitag.
Ja, der 27. September, 9:41 Uhr.
Ja, das sind dann so die Spätfolgen unserer Camper-Tour. Wir sind am Morgen im Radio 1 Studio, der Camper steht unten am Studio geparkt und wir wollen mit euch gemeinsam natürlich nochmal, und das ist die zweite Special-Ausgabe unseres Podcastes, am Telefon ist noch Milch, nochmal zurückblicken auf das, was uns diese Woche alles so begegnet ist, was wir erlebt haben, welche Menschen uns begegnet sind, welche Missgeschicke uns passiert sind, vor allem mir, und ja, wir schauen ein bisschen drauf zurück.
Ja, ansonsten ist die Tour jetzt dann mit diesem Podcast dann tatsächlich vorbei, wir müssen halt das Wohnmobil da noch abgeben, aber das... Da hören wir dann nächste Woche dann nochmal ein bisschen was. Aber ja, die Highlights wollen wir natürlich wie in der letzten Woche nochmal schön zusammenfassen.
Fangen wir an mit den Fakten. Also Fakt 1 ist, 1100 Kilometer sind wir gefahren mit diesem Wohnmobil.
Ja, rund 200 Beiträge gab es in diesen zwei Wochen von uns, also 200 Einblendungen bei uns im Programm. Zig Videos und Fotos, so heißt's.
Genau, und an der Stelle nochmal Dankeschön an die Magdala. Die hat sich drum gekümmert.
Da kommen wir später noch dazu.
Hat so, ganz, Magdala. Ganz viel Videos natürlich gebastelt. Aber am Montagmorgen hier im Programm ging es los. Eigentlich waren wir ja letzten Freitag schon da können wir noch gar nicht drüber sprechen.
Genau.
Wir wollten mal nachprüfen, ob an dem Spruch wirklich was dran ist. Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Wir waren bei der Kartoffelernte dabei.
Ja, und zwar waren wir im Wildenberg und beim Kurt Fiedler. Und da hat so eine Erntemaschine, da durften wir uns mal mit draufstellen und er hat uns da einiges dazu erzählt.
Kartoffelernte hier in Wildenberg. Wenn man das so sieht, viele kaufen ja die Kaltoffeln im Supermarkt oder im Discounter und da gibt es halt einfach 2,5 Kilo zu kaufen, da kann man sich alles wunderschön machen. Aber was da für eine Arbeit dran steckt, das sieht man eigentlich gar nicht, ne?
Ja, das geht ja schon im Frühjahr an mit dem Feld zurechtmachen. Oder jetzt schon im Herbst. Ich habe einige Bekannte, die wo noch Mist haben. Ob das Pferdemist ist, ob Schafmist oder Kuhmist, das tue ich dann im Herbst da wieder verteilen. Dann muss da pflügen, dann im Frühjahr wieder zurechtmachen, dass der Boden einigermaßen locker ist. Dann sagen wir mal, Ende April, Anfang Mai werden sie versteckt, sage ich immer. Kommen sie rein. Dann ist das Erste, du musst sehen, welchen Unkraut. Da fahren wir dann immer zwei-, dreimal durch, wie halt das Wetter sich ergibt, dass wir das Unkraut eindämmen, dass es nicht so groß wird. Wenn der Kartoffel dann das Kraut 5-6 cm rausschaut, wenn dann haben wir das, nennt man noch Strafen bei uns. Jetzt noch mal Ankäufe, das Beet, das schön groß ist, und dann soll es in Ruhe gelassen werden. Bevor noch Strafen, soll man es hacken noch mal, mit einer Hacken. Das versuchen wir zu vermeiden, dass wir ein oder zweimal mehr durchfahren. Zwar heißt immer, die Kartoffel ist eine Hackfrucht, aber das Kreuz ist auch für den Hacken nicht gut. Und dann haben wir Probleme mit dem Kartoffelkäfer. Also heißt es, jeden zweiten, dritten Tag durchlaufen, schauen, was macht der Kartoffelkäfer. Hast du ihn, musst du ablesen und die Raupen. Es gibt zwar Spritzmittel gegen Kartoffelkäfer, gegen die Larven vom Kartoffelkäfer. Das dürfen auch Biobauern benutzen. Aber das wirkt nur in einem gewissen Stadium der Größe für der Larve. Also müssen die 3, 4 oder 5 Mal spritzen. Und dadurch, dass mein Feld nicht die Größe hat wie bei denen, kann ich es mit ablesen eigentlich schaffen.
Das ist eine halbe Wissenschaft, so eine Kartoffel.
Und dann ist wieder mit dem Unkraut, wie es in diesem Jahr war, das Ende Juli, auf einmal ist das gewachsen. Da ist das Rispengras dabei, Hühnerscherich, dann Franzosenkraut, wie halt die Unkräuter aller heißen.
Ja, im Nachhinein haben wir jetzt dann erfahren, wir konnten da leider nicht den ganzen Tag mit dabei sein, dass es dann doch nicht so die größte Ausbeute war in diesem Jahr, leider. Aber Spaß hat es gemacht, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und was auch eine schöne Geschichte war, ja, in Wildenberg.
Wir wollten doch da mal hin, nach Wildenberg, dann dieses nächstes Jahr zur Kartoffelernte.
Also naja,
jetzt nicht fürs Radio, sondern wieder, einfach zum Helfen.
Wenn da nicht Campertour wieder ist, dann so, sehr gern. Ja. Das ist halt die Frage.
Ja.
Das würden wir schon gerne mal machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und in Wildenberg gibt es auch noch eine spannende Geschichte. Angeblich ist da Till Eulenspiegel begraben. Und das haben wir uns mal von der Hermine Fiedler erklären lassen, wie das zustande kam.
Wir haben irgendwann mal die Geschichte gehört, Wildenberg hat irgendwas mit Till Eulenspiegel zu tun, beziehungsweise andersrum. Und jetzt sitzen wir hier auch direkt an einer Till Eulenspiegel Holzskulptur und nehmen uns die Hermine Fiedler aus Wildenberg. Hermine, verrat uns doch mal, was hat es denn mit dem Till hier auf sich?
Und zwar außerhalb von Wildenberg gibt es ein Grab. Und da erzählen die Leute, das wäre das Grab vom Till Eulenspiegel. Als ich vor 48 Jahren da nach Wildenberg gekommen bin und habe die Geschichte gehört, habe ich gedacht, ey, was erzählen denn die? Der ist doch in Mölln begraben. Also, aber ich muss sagen, je länger ich da wohne, ich finde es eigentlich eine schöne Sache, dass die Geschichte da erzählt wird, weil man weiß ja nicht tatsächlich, ob es den Till überhaupt gegeben hat und natürlich nicht, wo er tatsächlich begraben ist. Also warum nicht auch in Wildenberg?
Aber wo kommt denn dann die Geschichte her? Weiß man da den Ursprung?
Da außerhalb vom Dorf hat es früher ein Grab gegeben. Anscheinend ist da irgendein Soldat oder jemand beerdigt worden. Und ich für mich erkläre es halt so, dass die Leute dann gedacht haben, wer spinnt denn da und macht da draußen ein Grab, so außerhalb vom Dorf, wo kein Friedhof ist und nichts. Und dann gibt es doch den Spruch, das muss der Eulenspiegel gewesen sein. Und ich denke halt, dass das so entstanden ist, dass man dann irgendwann gesagt hat, naja, dann ist es halt das Grab vom Eulenspiegel.
Wie weit ist es verbreitet hier im Ort? Also diese Geschichte, wird es auch weitergegeben, sondern die Kinder?
Naja, eigentlich wird es halt im Dorf erzählt, dass wir die Eulenspiegel sind. Und wir erzählen es auch unserer Kinder weiter. Und die Figur, die ist tatsächlich 2008 zu unserer 900-Jahr-Feier angefertigt worden. Und zwar vom Jörg Bäsler, das war im Rahmen dieser Holzart, die jedes Jahr da als Aktion im Landkreis Kronach unter der Federführung vom Ingo Cesarov stattfindet. Und da haben wir das halt dann aufgegriffen, dass es den Eulenspiegel gibt. Da habe ich dann den Herrn Cesaro angesprochen, ob wir da so mit der Holzart mal was machen könnten. Und das hat dann auch gut funktioniert. Als wir unseren Festzug gehabt haben, zur 900-Jahr-Feier, haben wir sogar einen Eulenspiegel gehabt. Ein Mädel hat sich dann verkleidet. Also die ältere Generation pflegt es eigentlich schon, dass wir sagen, die Wildenberger sind die Eulenspiegel.
Hat man auch das Gefühl, dass die Wildenberger wirklich so die Eulenspiegler-Winkler sind oder ist das halt dann einfach nur so ein Spruch?
Den Schalk im Nacken.
Genau, also im positiven Sinn. Dass man halt immer zu einem Schalk aufgelegt ist, wie zum Beispiel mein Mann erzählt auch gerne ein bisschen Lügen, das dann die anderen Leute glauben. Der macht es sehr intensiv und eigentlich, wenn er die Wahrheit sagt, das glauben sie oft nicht, aber wenn er dann eine Lüge sagt, das glauben sie auch.
Also immer wieder toll, was so manchmal in verborgenen Ecken bei uns im Radio 1 so liegt. Wir haben ja schon auch das Lenin-Denkmal gefunden bei uns in der Region, auch das war ja großartig, also gibt immer wieder was Besonderes. Dann haben wir noch, habt ihr schon mal was von der Fick gehört? Also jetzt kann ich es ja so sagen, das ist noch, sind noch Nachwirkungen von unserem Flößen. Wir waren ja in Neusig bei Kronach und sind da geflößt. Also auch wir beide haben ja geflößt mit so einem riesen Stecken in der Hand. Haben uns ganz gut angestellt, wurde uns zumindest gesagt. Und bei dieser zweistündigen Fahrt haben wir ein bisschen was über Traditionen gelernt und Begriffe und Mundart der Flößer. Ich will ein paar alte Begriffe aus der Flößerei mir erklären lassen. Ich bin ja namentlich Residenzler. Wir wissen vom Flößen genauso viel wie Thorsten Hand vom Stricken. Also nämlich gar nichts. Und deswegen lasse ich mir jetzt einfach mal ein paar Begriffe erklären. Wir fangen an. Welcher Begriff zuerst? Esel.
Der Begriff Esel, der bedeutet quer über der Kuppel befestigtes Brett, auf dem der Flößer stand. Die Fick ist das Messwerkzeug, das ist das Abmessen der Stämme im Durchmesser, würde es gewesen.
Okay, sagt man da auch mal abficken?
Da sagt man auch abficken dazu. Das hat eine ganz andere Bedeutung, was heute hat.
Ja.
Das ist die Querstange, mit der einzelne Stämme eines Floßes aneinander befestigt wurden.
Jetzt gibt es aber noch einen schönen Begriff, den ich hier vorhin gehört habe. Wie war der nochmal?
Den kann ich auch. Also im Flößerlied kommt der vor, halberrammt.
Halberrammt. Das klingt für mich nach, was ist ein halberrammt?
Na, da macht man Essen, eine Brotzeit mit Brot, mit Wurst und Bier.
Zu welcher Tageszeit?
Ein Dreier.
Also, sozusagen die Vorstufe vom Feierabend. Gibt es denn noch sowas wie einen Gruß, den man sagt beim Flößen, also wenn man zum Beispiel geht oder wenn man sich trifft? Gibt es da so einen urtypischen Flößergruß?
In Gottes Namen, haben wir früher gesagt, wenn die Flöße abgelegt haben, wenn sie fort sind.
Oder wenn an die Frau geärgert hat, sagt man in Gottes Namen, endlich gehe ich fort.
Ja, wir haben doch aber noch den Ablegespruch da, wo wir...
Sei ruck angehieft, Balken vor Oberstrom zufahr.
Für mich zum Verständnis, wie geht da nochmal der Spruch? Sei
ruck.
Anger.
Wirf.
Ach, das muss ich sagen. Balken.
Oberstrom.
Super.
Okay. See! Anker! Balken! Oberstrom!
Super! Das ist das Wichtigste für den ganzen Strophensold.
Und jetzt sage ich Feierabend.
Ach, das war schon herrlich. Wenn es jetzt schon so losgeht, dass wir jetzt schon Sachen eigentlich von Woche 1 noch spielen, dann könnt ihr mal überlegen, was wir da wirklich alles so hier noch gemacht haben, weil da war jetzt noch gar nichts dabei, was wir in dieser Woche gemacht haben. Aber da starten wir mal rein, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Wir sind am Montag dann am Funkhaus, sind wir so auf 9 rum losgefahren, ganz gemütlich und chillig. Und weil eigentlich hat man nur, kann man ja dann jetzt so verraten, nur abends unsere Nachtstation als fixen Termin. Und da sind wir da in Richtung Düringen gefahren und sind dann durch die Ortschaft Dölau gekommen. Und wenn man in Dölau reinfährt, da steht dann so ein Trafo-Häuschen und da steht ganz groß drauf, das kleinste Elektro- und Heimatmuseum der Welt. Und da war ein Schild an der Tür. Ja, wenn man sich da informieren will und spontan da mal rein will, dann einfach zu Hausnummer so und so gehen. Das haben wir dann einfach gemacht und haben dann mit der Frau Faber, die da verantwortlich ist, da diesem Museum einen Besuch abgestattet. Und dieses Museum erzählt ein bisschen die Geschichte. Da gab es einen Strompionier Anfang 1900 irgendwas. Und der hat da quasi Strom mit seiner Wassermühle erzeugt, hat den ganzen Ort damit versorgt und auch die Orte dann nebendran. Also da, wo in Coburg wahrscheinlich noch irgendwie ja halt kein Strom war. Ich sag's jetzt mal nett. Da hatten die da schon Strom. Auf jeden Fall ist das Schöne auch in dieser Ausstellung, da gibt es ganz besondere Ausstellungsstücke zu sehen, die haben uns mal erklären lassen.
Erklären Sie doch mal, was kann man denn hier so bestaunen?
Die Geschichte des Ortes Dölau und wie der Strom hier nach Dölau kam. Also praktisch wie der Herr Kessler das damals hier aufgezogen hat, ne, mit der Stromerzeugung. Und hier haben wir auch, weil wir gleich in Grenznähe sind, auch Bilder jetzt von der Grenzöffnung zum Beispiel, weil wir ja praktisch einen Kilometer unter uns die Staatsgrenze hatten, ne? Wir haben hier auch Hörstationen, bei denen man jetzt auch so kleine Geschichtchen hören kann über den Ort. Dann auf der anderen Seite haben wir dann praktisch ausgestellt, erstens mal jetzt auf einer Tafel die Orte, die alle angeschlossen waren hier an diesem Strom und wann die angeschlossen worden sind, an dieses Überlandwerk. Hier ist zum Beispiel auch eine Zeichnung, die der Herr Kessler dann selbst gemacht hat. Er hat sich als Autodidakt weitergebildet und hat hier dann praktisch wirklich als Strompionier funktioniert. Und in kleinen Vitrinen, da wir ja nicht viel Platz haben, stellen wir jetzt regelmäßig eine Wechselausstellung aus. Das kommt aus dem Fundus der DEAG in Erfurt. Ja, da sind meistens halt auch ein bisschen mal witzigere Sachen drin. Das letzte Mal hatten wir einen Papieranzünder, wo jeder gefragt hat, wozu haben die Leute das gebraucht. Und da hat mir mal jemand erklärt, weil halt jeder elektrisch alles machen wollte, haben sie mit so einem Papieranzünder dann ihre Zigarren angezündet. Und jetzt haben wir zum Beispiel einen Rauchzehrer hier. Ich kenne das als Kind auch noch, da gab es so Eulen und allerhand für solche Porzellansachen. Die sollten praktisch den Rauch verzehren, wenn jemand geraucht hat, was ja auch wohl nicht funktioniert hat eigentlich.
Stimmt, steht auch da auf der Tafel. Konnte vielleicht manches nur eben keinen Rauch verzehren, obwohl so heißt. Ja. Es gibt auch einen Bierwärmer zu bestaunen, einen Tischventilator, einen Batterierasierapparat.
Und hier oben ist zum Beispiel bei den Lampen eine Lampe dabei, die im Krieg benutzt wurde. Da war praktisch wie so eine Verdunklung. Ne? Wenn dann Fliegerangriffe oder was waren, gab es solche Lampen, die praktisch mehr dunkel als hell war. Ne? Sowas haben wir auch mit hier drin.
Frau Faber, es ist ja bald, ich glaube, hier auch im Landkreis Sonneberg und Umgebung die Museumsnacht. Seid ihr damit beteiligt?
Ja, sind wir beteiligt und wird eigentlich sehr gut angenommen.
Und ich sehe, es ist ein bisschen interaktiv. Wir haben schon gehört mit diesen Hörstationen. Es gibt auch einen kleinen Film zu sehen. Aber Thomas, vielleicht hast du es noch nicht gesehen. Man kann hier irgendwas schalten über die Schaltstange. Da kann man nämlich den Leistungsschalter hier über uns betätigen und da steht, da wurde der Trafo, der in der Station stand, vom Stromnetz getrennt. Und ich bin jetzt nicht so groß, Thomas, deswegen glaube ich, musst du da ran. Ich vermute mal, das ist das Teil, oder?
Nichts kaputt machen. Das ist kaputt machen. Ja, das geht schon hoch, glaube ich. Oder?
Da ist noch so eine Art Sicherung. Ich hoffe, dass die nicht drin ist, denn neulich ging es auch mal nicht.
Und wir gehen ja mit offenen Augen durch die Welt. Und da in Dölau ist uns was begegnet, haben wir gedacht, hä? Habe ich ja noch so gar nicht wahrgenommen, noch nie gesehen. Ein mobiler Einkaufsmarkt. Also die Leute müssen nicht zum Supermarkt fahren, der Supermarkt fährt zu ihnen. 1000 Produkte auf knapp 16 Quadratmetern und glänzfrische Flitzer stand an dem Auto dran und wir haben uns natürlich mal den Besitzer zum Interview geschnappt. Wie lange gibt es denn dieses Mobil schon? Fangen wir doch damit mal an.
Mich gibt es jetzt seit letzten Jahr im Januar, habe ich angefangen in Sonneberg und dann habe ich ausgeweitet auf die ganzen Außenbezirke, wie zum Beispiel Lauscha, Lichte, Frankenblick, Steinheit, Scheibe, irgendwo gar nichts mehr gibt. Wie zum Beispiel Lauscha ist ja total abgeschnitten von der Außenwelt mit Lebensmitteln.
Du hast jetzt quasi den Supermarkt, den es sozusagen dann einfach nicht mehr gibt. Erzähl doch mal, was für Produkte gibt es denn hier alles?
Also ich habe größtenteils Rewe-Produkte, weil ich mit Rewe zusammenarbeite, habe aber auch Markenware und halt auch regionale Produkte. Wie zum Beispiel das Mehl aus Stadt Steinach, Imkerhonig aus Lauscha, der sehr gut geht, der also sehr gefragt ist.
Du bist die ganze Woche unterwegs und jetzt die wichtigste Frage natürlich, wie wird es denn angenommen?
Es wird teilweise sehr gut angenommen. Klar gibt es Orte, wo es ein bisschen besser sein könnte, aber es gibt auch Orte, also wo es wirklich darum gerissen wird.
Und was verkaufst du am meisten?
Viel Obst und Brötchen und eben halt auch eigentlich rein Lebensmittel, also Trockensortimente und eben halt Kühle.
Und ich sehe auch gerade hier ein Schild hinter dir, Electronic Cash EC, das bedeutet, du ersetzt auch irgendwie die Bank oder den Geldautomaten, das geht auch bei dir?
Geld abheben geht bei mir noch nicht, das werden wir aber noch einrichten, das geht wegen technischen Gründen nicht. Zur EC-Karte Bezahlung ist kein Problem, ab 15 Euro natürlich, wegen den Gebühren, aber sonst... Und das wird auch sehr angenommen, gerade von den Älteren.
Eine Frage habe ich noch. Wie bist du denn wirklich zu der Idee gekommen, dass du gesagt hast, Mensch, ich muss jetzt sowas machen und alle meckern sie über, gibt es nichts mehr, keine kleinen Läden mehr. Und was war für dich der endgültige Auslöser, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt?
Da waren wir bei Bekannten unten bei Forchheim und die saßen da und sagten, ja, jetzt haben sie den letzten Supermarkt auch noch zugemacht bei uns, jetzt müssen wir 20 Kilometer zum Einkaufen fahren. Das habe ich dann so hingenommen. Die Aussage hat bei mir noch gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, warum muss ich zum Supermarkt als Kunde? Warum kommt der Supermarkt nicht zu mir? Und dadurch ist dann die Idee geboren und dann wurde das immer weiterentwickelt. Und dann haben wir fast 2,5 Jahre gebraucht, bis es so, wie es jetzt steht, entwickelt war.
16 Quadratmeter Verkaufsfläche, wie viele Produkte hast du hier insgesamt?
Knapp 1000 Produkte, verschiedene.
Wahnsinn.
Warst du denn vorher dann schon im Einzelhandel tätig?
Ich bin eigentlich gelernter Gaswasserinstallateur, habe jahrelang in der Wärmepumpenbranche gearbeitet und das hat mir aber dann nicht mehr Spaß gemacht, weil ich gesagt habe, ich will wieder mit Menschen arbeiten und nicht bloß mit einer stummen Maschine. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, mache ich das. Und habe dann auch Unterstützung von der Familie, weil da ist einer im Einzelhandel und der hat mich dann da angelernt und unterstützt mich heute noch.
Wie finde ich denn raus, wo du wann stehst?
Ich habe Flyer, wir haben Aushänge und Facebook ist zurzeit noch nicht wieder aktuell, muss ich erst wieder herstellen. Aber dann ist es bei Facebook und Instagram auch wieder drin.
Ja, wichtige Sache auf jeden Fall. Also der fährt ja da alle möglichen Ortschaften ab und in denen gibt es einfach keinen Supermarkt. Die werden da wirklich aufgeschmissen, zumindest die, die irgendwie kein Auto haben oder eben das nicht mehr ja, können. Also das ist dann schon wirklich eine ganz wichtige Einrichtung. Und dann sind wir ja dann Richtung Frauenwald gefahren.
Nee, noch nicht? Nein, wir waren noch an einem wunderschönen Platz in Coburg, an einem Turm.
Ach ja, richtig.
Fast vergessen, ne?
Ja, stimmt.
Ja, tatsächlich. Weißt du noch, wie es heißt?
Ja, am Blessberg.
Richtig.
Ja, ja, das weiß ich schon noch. Und das kennt man auch, wenn man so in der Coburger Gegend ist. Das ist so dieser riesige Funkturm, den man sieht. Und da ist auch ein Aussichtsturm. Und den sind wir dann auch mal hochgestiegen.
Mhm.
Wir sind am Blessberg und da gibt es einen Aussichtsturm. Und da gehen wir jetzt mal hoch und das kostet 1 Euro Eintritt. Gibt es ein Drehkreuz. Da mal durch. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viele Stufen das sind. Thomas, bitte zählen. Wir haben noch ein paar technische Daten zum Aussichtsturm auf dem Blessberg. Ja, 867 Meter über Normal Null. Dann ist die Turmhöhe, die Stahlkonstruktion 25,9 Meter hoch und die Spitze, da sind wir dann eben bei 30 Metern in der Höhe. Die Aussichtsplattform befindet sich auf 22,2 Metern. Ja, 2400 Schrauben und Muttern wurden hier verbaut.
Das finde ich toll. 35 Tonnen Profilstahl und also dieser Turm, da muss man den Berg wegsprengen, dass der sich bewegt, glaube ich.
66 Fenster, die dafür sorgen, dass hier schön Licht ist und dass man eben einen schönen Ausblick hat. So, die letzten Stufen. Hui. Thomas, leicht außer Atem.
Ich habe aber gezählt. Ich habe gezählt.
Wie viele Stufen waren es?
120, ganz genau.
Neben uns ganz viele Mücken. die hier auch die Aussicht genießen. Und jetzt schauen wir mal, was hier alles zu entdecken ist.
Ja, leider ist die Sicht tatsächlich in Richtung Süden, also in Richtung Coburger Land, ein bisschen diesig. Also all das, was wir sehen sollten, 14 Heiligen, Kloster Banz, die Feste oder eben zum Beispiel Schloss Calmberg sieht man von hier nicht. In Richtung Thüringen, da ist die Sicht viel besser. Also die Schneekuppe sieht man, vieles vom Rennsteig ist auch sichtbar. Aber ansonsten ist es natürlich ein Wahnsinnsrundumblick hier oben auf dem Turm.
Man sieht hier, erahnt hier tatsächlich ein bisschen den Ochsenkopf im Fichtelgebirge. Also so weit kann man dann auch hier schauen. Es ist wirklich toll. Also der Aufstieg, die 120 Stufen, die haben sich definitiv gelohnt. Auch wenn wir heute leider nicht ganz so weit blicken können, aber dennoch ein sehr, sehr schöner Aussichtspunkt.
Mit ganz vielen Mücken. Wahnsinn.
Also die Fenster sind geschlossen für alle, die vielleicht irgendwie Höhenangst haben. Das ist hier alles verglast, das sind Fenster, also da kann man problemlos hochgehen. Aber es gesellen sich halt auch viele Mücken hier zu uns. Mal schauen, ob man die hört. Die wollen halt auch immer schöne Aussicht haben, die haben ja recht.
Und das kann man nur empfehlen jedem, man kann mit dem Auto ziemlich weit hinfahren, kann auch ein bisschen wandern, wenn man Lust und Laune hat. Und beim schönen Wetter ist es mal ein Ausflug wert. Super Blick, wirklich bis in die Rhön, bis rüber nach in den Frankenwald. Und also toll, was man da oben alles entdecken kann und ist echt schön. Und normalerweise, jetzt, wo wir oben waren, hat es zugehabt, gibt es da auch eine kleine Einkehrmöglichkeit. Also von daher ein toller Ausflugstipp. Austippsflug.
Hä? Aber dann sind wir nach, ja, wir sind heute einfach, wir sind einfach durch nach den zwei Wochen. Man muss es dann wirklich mal sagen. Also zum einen war der gestrige Abend ein grandioser Abschluss, da kommen wir später noch dazu. Oh, ja. Zum anderen, nach zwei Wochen ist man jetzt einfach durch. Abends waren wir dann in Frauenwald. Mhm. Das liegt, sag nochmal genau wo, am Rennsteig auf jeden Fall.
Frauenwald liegt am Rennsteig und zwar in der Nähe von Ilmenau. Ist es ein bisschen, genau. Also mittendrin im Thüringer Wald. Es ist ein ehemaliger Kurort, einer der ältesten Orte überhaupt am Rennsteig, urkundlich erwähnt. Und da gibt es das Bunkermuseum.
Ja, und das haben wir uns da mal zeigen lassen. Das ist jetzt kein Museum, sondern es ist halt wirklich ein Bunker und den kann man sich da anschauen und da haben wir eine Bunkerführung vom Marco bekommen.
Das Bunkermuseum in Frauenwald. Wir waren gerade drin, haben eine sehr interessante Führung bekommen von Marco. Marco, vielleicht mal die Fakten. Was für eine Fläche reden wir da? Für wie viele Leute war der eigentlich gebaut, diese Bunkeranlage hier in Frauenwald?
Der Bunker selbst hat eine Grundfläche 3600 Quadratmeter mit einer Nutzfläche 2700. Und war ausgelegt für 130 Personen im besagten Kriegsernstfall dann.
Und natürlich die erste Frage, die sich mir aufdrängt, war der dann so richtig in Betrieb? Waren die 130 Personen da mal da drin?
Der Bunker selbst, der ist nur vorgesehen für diesen besagten Fall. Und außer zu einer Übung, Gott sei Dank, sind auch solche Objekte in der Zeit des Kalten Krieges nie genutzt worden. Bis auf die militärischen, aber die militärischen selbst, die haben auch bloß eine kleine Stammbesatzung. Hier nur auf Standby waren die.
Es war ein Stasi-Bunker, weil hier in der Nähe war auch ein Erholungsort für eben Staatssicherheitsleute von damals. Ganz nebenan wurde damals hier auch eine Trinkwassersperre gebaut. Das hat alles miteinander harmoniert.
Ja, weil je besser man solche Objekte mit mehreren Baustellen in der Umgebung gleichzeitig koordiniert und nach außen für die Bevölkerung das ordentlich schön rüberbringt, macht sich auch keiner von der Bevölkerung Gedanken. Und so hat man halt hier die Talsperre gleich im Zuge mitgenommen und Material braucht eine Talsperre. Wir brauchen auch die Nebengebäude zu einer Talsperre. Und so hat man den Bunker einfach hier mit ausgelegt als Wasserspeicher, Wasserlager für die Bevölkerung, für die Talsperre mit.
Seit wann gibt es denn hier diesen Bunker?
Der Bunker selbst, der ist Anfang der 70er Jahre gebaut worden, offiziell seiner Bestimmung übergeben worden 82. Und als Museum selbst ist es dann ab 2001 mit der Privatisierung vom Gelände hier offiziell auch als Museum ausgeschrieben.
Also total spannend, vor allem die Story eben, dass es, ja, als es gebaut wurde, durfte natürlich keiner wissen, dass da ein Bunker ist, sondern es wurde quasi abgetan, ja, das ist ein Wasserlager für das Wasserwirtschaftsamt, obendrauf wird eine Halle gebaut, damit man nicht sieht, wenn da Fahrzeuge reingehen und unten drunter irgendwas machen, also wirklich sehr, sehr, sehr spannend und ja, aber auch irgendwie bedrückend, ne, wenn man in so einem Bunker da so drin ist und sich vorstellt, da muss man jetzt irgendwie wochenlang irgendwie drin ausharren, weil, keine Ahnung, draußen irgendwie Krieg herrscht oder irgendwas. Also schon.
Und schräg. Kann man auch sagen, und zwar der Marco, den ihr gerade gehört habt, das war unsere erste Begegnung mit ihm, war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt mal so nennen, die ganze Geschichte. Also er hat uns da abgeholt und hat gesagt, wir gehen jetzt in den Bunker. Und dann hat unsere Magdala gefragt, ob sie ihm praktisch verkabeln darf, weil sie würde gerne ein Video drehen. Und dann war die Antwort, nein. Da haben wir schon mal geguckt. Okay, haben wir gedacht, okay, dann musst du irgendwie das Eis brechen. Sprichst du noch ein bisschen mit ihm? Ich gesagt, ja, wie lange gibt es denn schon diese Bunkeranlage? Fragen zum Objekt werden erst im Objekt beantwortet.
Er hat halt einen Spannungsbogen hochgehalten. So, drück X jetzt mal aus. Drin war dann alles okay. Dann ist wirklich immer das Eis gebrochen und am Schluss haben wir uns echt schön unterhalten. War eine tolle Führung, aber das Interessante ist, wir sind dann aus dem Bunker raus hin und wieder zum Wohnmobil und plötzlich haben wir gehört,
die Hirsch
so ungefähr, ne? Und dann haben wir uns gedacht, was ist denn da los? Und es tatsächlich wurde uns dann bestätigt, da war die Hirschbrunft gerade und ja, die hat uns so dann in den Schlaf geprumpft. Und da haben wir übrigens dann abends schön gegessen, da gibt es auch ein Lokal, Rennsteighöhe heißt das, sehr, sehr gutes Essen, kann man nur empfehlen.
Ja, super.
Und danach hatten wir, das war der einzige Abend, an dem wir jetzt wirklich irgendwie noch ein bisschen Zeit hatten, im Wohnmobil, und da haben wir gedacht, naja, die Zeit ist jetzt langweilig, wenn wir nichts machen, sind wir auf Instagram live gegangen. Das findet ihr noch auf der Radio 1 Instagram-Seite. Eine halbe Stunde lang haben wir da wirklich alle Fragen, die reinkamen, beantwortet. Zu unserer Tour könnt ihr euch gerne nochmal im Nachgang anschauen.
Hat Spaß gemacht, weil auch wirklich gute Fragen kamen. Kamen auch nicht so gute Fragen, aber beidesgehend kamen wirklich gute Fragen. Und das war dann einfach, war schon schön auf jeden Fall.
Ja, und dann ging es weiter. Am nächsten Tag sind wir dann quer durch den Thüringer Wald gefahren und eben am Rennsteig entlang. Dann ging es dann von Katzhütte. Frauenwald durch Katzhütte nach Leesten. Und da ist ja der ehemalige Schieferbruch mit diesem grandiosen Schiefersee, so nenne ich den jetzt mal, der so dunkelblau schimmert. Und es war schlechtes Wetter, man muss es dazu sagen, es hat geregnet.
Und trotzdem haben wir da rund um Leesten und natürlich auch am Rennsteig ganz viele Wanderer getroffen. Und wir wären ja nicht wir beide, also Apfel und Hand, wenn wir die nicht einfach angelabert hätten. Hier zum Beispiel Wanderer. Und das ist jetzt nicht im Interview drauf, aber bevor ich das Interview gemacht habe, bin ich hin zu den beiden, die natürlich in Wanderhose, klar, mit Regenjacke, mit Rucksack. Und dann habe ich gesagt, das Eis gebrochen habe ich mit dem tollen Spruch. Ich bin hin und habe gesagt, hallo, ihr seid bestimmt wandern, oder? Ja, und da haben sie mich ein bisschen komisch angeguckt und dann haben wir das Interview geführt.
Ach ja, der Apfel halt. Aber hier das Interview.
Ja, da sind wir in Leesten im Schiefermuseum und bei mir zwei Damen, die nach Wanderern ausschauen. Ist es so?
Ja, wir wandern auf dem grünen Band entlang.
Wer seid ihr denn?
Ich bin Sandra aus Hamburg.
Und ich bin Jule aus Hamburg.
Aus Hamburg und ihr wandert das grüne Band entlang. Das ist ja ziemlich lang, ganz Deutschland, wenn man es anguckt. Was für eine Strecke macht ihr da gerade aktuell?
Wir haben in Bad Elster sind wir gestartet. 6 Etappen für die erste Tour, die wir jetzt geplant haben und sind gerade auf dem Weg nach Probstzeller und das ist unsere letzte Etappe für die erste Tour, die wir geplant haben.
Wie sind so die Erfahrungen bislang?
Sehr positiv. Also uns sind auf der Strecke sehr viele sehr freundliche Menschen begegnet, wo wir sehr erstaunt waren und geschichtsträchtig, sehr emotional. Ich bin ursprünglich aus Mecklenburg. Ja, wir erleben viel deutsch-deutsche Geschichte und werden überall mit offenen Armen empfangen, was uns sehr positiv aufgefallen ist.
Jetzt hier in Leesten, dieses Riesengelände mit Schiefer durch und durch. Was sagt ihr dazu?
Wir sind gerade angekommen, aber das ist Wahnsinn, das Blau des Sees. Da frage ich mich gerade, ob das wirklich vom Schiefer kommt, ja? Ob das Wasser dadurch so gefärbt ist. Aber es sind sehr, sehr, sehr viele Eindrücke hier gerade und da gucken wir mal, wie wir damit jetzt gerade umgehen wollen, ob unten oder oben längst, damit wir noch ganz viel mitbekommen.
Dann wünsche ich euch viel Spaß und beim Eindrücke verarbeiten und weiter viel Spaß am grünen Band.
Vielen Dank.
Ja, spannend war's. Also da kann man Geschichte einfach auch erleben und generell kann man da in eine Ausstellung rein, da waren wir auch drin, haben uns die angeschaut. Man kann da auch Führungen machen, die muss man aber dann vorher, muss man da anrufen und das Ganze dann buchen sozusagen. Dann kriegt man auch eine große Führung hier an diesem Schieferbruch. Aber sehr, sehr schön da oben auf jeden Fall und schön zum Laufen und wir haben uns das bei Regen dann ein bisschen angeschaut. Und dann würde ich sagen, da sind wir dann mal nach Spechtsbrunn gefahren. Das ist Sonneberger Landkreis, gleich bei Tettau, also gleich beim Kronacher Landkreis. Da gibt es eine besondere Touristinfo und zwar treffen da drei
Naturparks.
Naturparks, sowas, ja, aufeinander, also der Thüringer Wald, dann, dann eben hier irgendwie diese Schieferregion und das dritte war das grüne Band. Ja.
Richtig.
Ja. Genau. Und da gibt es eine Touri-Info und da gibt es auch einen Imbiss, da durften wir auch dann lecker drin essen. Das war auch ganz, ganz interessant. Also da können die Wanderer sich dann ihre Infos holen. danach, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann wir den Camper geleert haben.
Naja, also erstmal muss man sagen, unser Camper, wir hatten ja ein Klo an Bord. Also, was ein richtiges Wohnmobil ist, wir hätten auch autark stehen können, so heißt es natürlich immer im Fachjargon.
Also und gar eine Dusche auch drin.
Genau, haben wir nicht benutzt. Das Klo haben wir ab und zu benutzt, aber eben nur, und das war die klare Vorgabe, nur für klein.
Genau, aber irgendwann war halt dann diese Toilettenkassette, so nennt sich das, wo das dann reinläuft, war dann voll und die leert man dann aus an einem Wohnmobilstellplatz. Und da gibt es in Coburg einen am Aquaria, also am Schwimmbad. Und da sind wir hingefahren und wer es ausleeren dürfte, wir hören es uns jetzt einmal, und wie das klang, wir hören es uns einfach nochmal an.
Das Geschäft mit dem Geschäft. Manchmal muss man auch natürlich sein Reisemobil entleeren. Und das müssen wir jetzt tun, also da, wo unser Urin drin ist. Und machen wir jetzt auch. Wer macht's, Thorsten?
Das klingt natürlich toll, wo unser Urin drin ist. Also wir haben ja natürlich eine Toilette an Bord. Die wird nur für die kleinen Geschäfte, wenn es nicht anders geht, genutzt. Aber dennoch muss man die dann natürlich nach einer Zeit mal leeren. Und jetzt ist es soweit. Und jetzt machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Und guck mal, wer da dran ist. Ich hatte Stein, Thomas die Schere, das bedeutet, jetzt geht's los. Das ist so ein Fachbegriff, Heimikambinei, und halt so eine Kassette, die man, die zieht man einfach, da musst du, glaube ich, nur da drücken, da so hoch und raus.
Alter, ist ganz schön schwer, ey. Willst du mal riechen?
Nee. So, und wir stehen jetzt am Aquaria-Stellplatz in Coburg. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, die Entsorgung zu machen. Kassettenentleerung. Also pass auf, ich sag's dir, Kassette am Einlaufstutzen entleeren. Also das heißt, von unserer Kassette musst du das jetzt da reinschütten. So, und jetzt muss man die Kassette reinigen, indem man den Knopf da drückt, den Spülknopf. Genau. Also in unsere Toilettenkassette kommt jetzt da frisches Wasser rein. Erstmal schließen, ein bisschen schütteln und dann kann man das nochmal so entsorgen. Ja, das gehört halt zum Camperleben dazu. Ja, da kommt nichts mehr, da war ja nur Pipi drin.
Auch da muss man abschütteln.
Ja, dann haben wir das jetzt tatsächlich genutzt. Und jetzt muss man dann noch Becken drücken. Genau. Und jetzt spült man das hier quasi dann noch runter an diesem Reinigungsteil, also wo wir es reingeschüttet haben, das spült sich dann von innen dann auch noch nach Knopfdruck. Und dann ist da wieder leer und kann wieder fröhlich befüllt werden. Ja, und ich muss aber sagen, schön war's, das kann man hier bequem machen, ganz einfach und problemlos auf dem Stellplatz hier in Coburg beim Aquaria. Ja, das muss sein, als Camper da muss man halt dann sich auch mal da drum kümmern, ist ja klar. Aber man muss sagen, seitdem... Nachdem wir es ausgeleert haben, haben wir es tatsächlich nicht mehr benutzt. Also wir müssen es heute nicht mehr ausleeren.
Nee, das stimmt. Dann waren wir übrigens, das war der Dienstag, ne? Wenn mich richtig noch in Erinnerung habe, wo wir unterwegs waren, Geburtstag meiner Frau.
Ja.
Waren wir auch noch kurz.
Vorher waren wir noch beim Peter Müller, Backhaus Müller, weil du da nämlich die Torte für deine Frau abgeholt
Geburtstag,
hast. Und das Schöne ist, in dem Wohnmobil braucht man natürlich auch Wasser, also da gibt es ja natürlich Waschbecken und so weiter, und dann, wenn wir Kaffee kochen, und da konnten wir das dankenswerterweise, Dankeschön an Peter Müller, dass wir das da dürften, mit dem Gartenschlauch haben wir quasi dann unseren Wassertank wieder aufgefüllt. Und dann ging es eben auf den Geburtstag.
Ja, nach dem Geburtstag haben wir uns auf einen Termin gefreut, weil es wirklich was Besonderes ist. Wir waren in der ILS, also in der Integrierten Rettungsleitstelle in Ebersdorf bei Coburg. Und da kommen alle Notrufe an, die, also egal ob in Coburg, Kronach, Lichtenfels, alle Notrufe, die man wählt über die 112, kommen eben da in der ILS in Ebersdorf an, und die koordinieren das dann eben dort alles. Also es war mega, mega, mega interessant.
Ja, ich muss jetzt erstmal hier raussuchen, wir haben das so viel aufgenommen, was wir da jetzt dann hier jetzt noch hier im Podcast dann bringen. Denn, also man muss sagen, es war ein bisschen wenig los. Sagen wir es mal einfach so, es ist nicht viel passiert, was ja auf der einen Seite gut ist, aber natürlich hätten die Verantwortlichen da uns gerne da ein bisschen mehr Action gezeigt, aber alles gut so, es war wirklich ein spannender Einblick, wie die Krankenwagen alle irgendwie verschoben werden, wie die gerufen werden, wo sie hin müssen, hin und her, und wie das alles hier quasi gemacht wird. Das war ein ganz, ganz toller Einblick, und natürlich war nicht, wenn nicht so viel los ist, konnten wir uns aber auch halt schön unterhalten.
Das haben wir auch gemacht. Und natürlich wollten wir mal wissen von Fabian Söllner, der uns da so ein bisschen betreut hat. Er ist auch da natürlich ein Disponent und auch Ausbildungsleiter vor Ort. Wie denn das ausschaut, wie viele Leute da überhaupt so anrufen? Also das Aufkommen insgesamt, das wollten wir von ihm wissen.
Fabian, du hast uns verraten, ihr habt ein richtig großes Einsatzgebiet. Ja, was umfasst das denn genau für Landkreise?
Also wir sind zuständig natürlich für die Stadt Coburg, aber auch für den Landkreis Coburg sowie den Landkreis Kronach und Lichtenfels mit ca. 260.000, 270.000 Einwohnern, also schon ein relativ großes Gebiet, gerade von der Fläche her, es waren jetzt nicht so viele Einwohner, aber von der Fläche her schon ein relativ großer Radius.
Kann man das irgendwie in Zahlen messen? Also wie viele Anrufe gibt es bei euch so am Tag oder im Jahr oder gibt es da irgendwelche Werte?
Also im Schnitt, die Zahlen sind jetzt von 2023, haben wir so ca. 320 Anrufe pro Tag, woraus so ca. 130, 140 Einsätze resultieren. Also man merkt schon, nicht jedes Telefonat wird auch tatsächlich zum Einsatz. Oft handelt es sich so um Nachfragen oder auch Einsätze, wo dann zwangsläufig auch kein Rettungsdienst oder Feuerwehr rausfährt.
Gibt es eine Gewichtung nach Einsätzen? Also sind es mehr Rettungseinsätze oder mehr Feuerwehranfragen oder gibt es da irgendwie was, was du uns sagen kannst?
Also unser Hauptaufgabengebiet ist tatsächlich der Rettungsdienst. Der macht den Großteil unserer Arbeit aus. Da haben wir so im Schnitt 30.000 Einsätze circa pro Jahr für die Notfallrettung. Bei der Feuerwehr ist das Ganze deutlich weniger. Es sind so im Bereich 3.500 Einsätze pro Jahr.
Jetzt bleiben wir mal beim Rettungswagen. Also ja, ein Rettungswagen muss in so und so vielen Minuten dann beim Notfall vor Ort sein. Gibt es diese Zahl wirklich und wie wird die hier eingehalten?
Also es gibt eine planerische Größe, diese sogenannte Hilfsfrist, von der immer die Rede ist. Danach werden die Rettungswagen errichtet, also planerisch zumindest. Jetzt ist es natürlich so, wenn ein Rettungswagen ausrückt, dann ist dieser Bereich natürlich jetzt vorübergehend mal nicht abgedeckt, wobei wir da mit Gebietsabsicherungen arbeiten. Das heißt, wenn ein Bereich für eine längere Zeit unbesetzt ist, dann ziehen wir Rettungswagen in diese Richtung, die dann diesen Bereich abdecken.
Ja, und dann wollten wir natürlich auch wissen, wie funktioniert es eigentlich, wenn ich jetzt den Notruf wähle? Wie verhalte ich mich da richtig, wenn ich die 112 wähle? Auch das wurde uns ausführlich erklärt.
Mich würde interessieren, wenn mal irgendjemand in die Lage kommt, was wir nicht hoffen wollen, draußen von unseren Hörerinnen und Hörern, einen Notruf abzusetzen. Worauf sollte der Anrufer, wenn er hier in der ELS rauskommt, achten?
Ja, also wichtig ist es natürlich, auf unsere Fragen gezielt zu antworten. Man lernt immer so diese schönen 5W-Fragen, wobei das erfahrungsgemäß die Notrufsuchenden meistens nicht so auf die Reihe bekommen in einer Ausnahmesituation. Das ist ja meistens der Fall, wenn man die 112 oder die 110 anruft. Wichtig ist, auf unsere Fragen zu antworten, einzugehen, wobei wir darauf auch geschult sind, dann bewusst zu unterbrechen und die Fragen, die wir für die Disposition und für den Einsatzabwicklung brauchen, der Reihe nach zu fragen. Wichtig ist natürlich immer die Einsatzstelle. Das ist für uns natürlich erste Priorität zu wissen, wo ist der Einsatz denn überhaupt, wo müssen wir die Kräfte hinschicken. Und danach, was für ein Bild stellt sich denn vor Ort dar? Also was ist genau passiert? Wie können wir helfen? Ist es überhaupt ein Einsatz für uns, für den Notruf? Oder können wir dann an jemand anderen weitergeben, an die Polizei, an andere Kräfte? Dann stellen wir die Fragen tatsächlich, wie wir sie der Reihenfolge nach auch brauchen. Welche Symptome liegen vor? Seit wann sind die Beschwerden da? Und so weiter.
In so einer Situation, wenn man also den Notruf wählt, ist man ja sehr wahrscheinlich sehr nervös und aufgeregt und dann ist das Telefonat irgendwann mal vorbei. Man braucht jetzt nicht mehr dann noch 3-4 Mal nachtelefonieren oder nachfragen, wann kommt denn der Rettungswagen oder irgendwas, weil es läuft ja dann alles, oder?
Genau, also wir geben auch immer den Hinweis, dass bei Verschlechterung bei uns jederzeit wieder angerufen werden kann unter der 112 und bei Notfällen sind die Kräfte natürlich sofort unterwegs. Das Empfinden ist natürlich draußen subjektiv, wie lange der Rettungswagen braucht. Da können 5 Minuten natürlich wahnsinnig lange vorkommen, aber wenn wir natürlich den Hinweis geben, dass die Kräfte unterwegs sind, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass sie das tun. Wichtig ist natürlich für uns, wenn sich in dieser Zeit was verändert, die Situation sich anders darstellt oder vielleicht auch der Rettungsdienst nicht mehr gebraucht wird, weil im Nachhinein die Situation dann anders ist, als sie ursprünglich gedacht war, dann kann man natürlich bei uns nochmal anrufen, aber ansonsten sind die Kräfte dann unterwegs und auf dem direkten Weg.
Also ich fasse mal zusammen, ganz wichtig ist zu wissen, wo ist was passiert und vor allem, was ist genau passiert?
Da arbeiten wir natürlich auch mit Hilfsmitteln. Wir haben natürlich ein relativ großes Einsatzgebiet und greifen da auch auf Handy Ordnungsdaten zurück. Im Regelfall werden die automatisch übermittelt, aber wir haben auch die Möglichkeit, manuell diese Daten dann zu erheben, indem wir eine SMS rausschicken mit einem Link, um den Anrufer zu orten. Das ist natürlich für uns eine große Hilfe, gerade bei Einsätzen, die nicht im häuslichen Bereich sind, sondern im ländlichen Bereich oder auf der Straße, um zu gucken, wo befindet sich derjenige, weil es natürlich essentiell wichtig ist, dass die Kräfte direkt zum Patienten kommen und nicht erst lange suchen müssen.
Und dann, neben ganz viel Leid natürlich und man kann einfach immer nur hoffen, dass man es nie braucht. Die haben übrigens auch schon oftmals Leben gerettet, weil sie dann praktisch über Telefon andere Menschen dazu instruiert haben, wie man Herzdruckmassage durchführt, also zu Hause. Also da sind wirklich auch Lebensrettungen schon passiert über Telefon, also über die Leute, die sich auskennen, zu Menschen, die vor Ort sind. Aber es passieren natürlich auch kuriose Geschichten, die es so gibt bei der ganzen Geschichte. Und eine hat uns der
Stefan.
Stefan erzählt, was er mal an einem Morgen, an einem Sonntagmorgen erlebt hat. Ich finde die Geschichte großartig. Der Stefan ist bei uns in der ILS. Wir haben so ein bisschen Zeit und ihr seid auch sehr offen mit uns. Also dafür schon mal ein dickes Dankeschön, wie ihr uns das alles erzählt. Und du hast mir erzählt von einem Fall, der dir selber passiert ist, der äußerst kurios klingt. Den darfst du jetzt natürlich auch nochmal sagen.
Also wir haben oft mal kuriose Fälle, aber der ist sehr mir im Gedächtnis geblieben. Und da bin ich hier immer wegen in der Dienststelle wegen der Tierliebhaber getauft worden. Und zwar ging es darum, dass wir an einem Sonntagmorgen eine Meldung bekommen haben von einem Mitbewohner, dass sich in einer Straße in Coburg ein verletzter Marder befindet. Das war noch zur Corona-Zeit. Ich habe das Gespräch entgegengenommen und er hat mir auch gesagt, dann im Nachgang habe ich mir das Gespräch nochmal angehört, dass er wirklich gesagt hat, da liegt ein verletzter Marder. Und er hat schon bei der Polizei angerufen und die Polizei hat gesagt, er soll sich an uns wenden. Und dieses Wort Marder habe ich komplett überhört. Ja, und man hat ja immer so im Kopf, wenn man so eine Abfrage macht, entsteht ein gewisses Bild. Und ich hatte das Bild von einem Überbleibsel von dem Coburger Nachtleben, das wo halt in dieser Seitenstraße noch liegt, der oder diejenige. Und habe wirklich eine ganz normale Abfrage gemacht. Und er hat wirklich meine Fragen adäquat beantwortet. Ja, er ist auch gar nicht mehr auf das Tier eingegangen, sondern habe ich gefragt, ja, ist er verletzt? Ja, an der Pfoten. Ja, umgangssprachlich, Pfote könnte auch die Hand sein. Ja. Ich habe gefragt, kennen Sie denjenigen? Und er sagt zu mir, nein. Ja. Also er hat noch nicht mal gesagt, dass es sich um ein Tier handelt. Er hat gesagt, nein, den kennt er nicht. Ja. Und Corona, haben sie eine Maske dabei? Nee, er hat jetzt keine Maske dabei. Und er ist aber weit genug weg. Und sage ich, was macht er denn? Ja, jetzt liegt er da und er guckt mich an und dann dreht er sich im Kreis und dann habe ich schon gedacht, der dreht sich im Kreis. Es ist ganz, ganz komisch irgendwie. Und ja, dann haben wir dann einen Rettungswagen hingeschickt, wo wir dann nach kurzer Zeit die Rückmeldung gekriegt haben, dass es sich um einen verletzten Marder handelt und kein Einsatz für den Rettungsdienst notwendig ist. Und seitdem bin ich hier wegen der Kleintierbeauftragte in der Dienststelle.
Aber man kann dann trotzdem auch mit einem gewissen Abstand drüber lachen, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich nehme das absolut mit Humor. Ich mache denjenigen überhaupt keinen Vorwurf, weil klar, verletzte Tiere ist irgendwo im Bereich der Feuerwehr als Kleintierrettung, wenn irgendwo ein Zoom liegt, Katze, Hund, weiß der Geier was. Das war schon alles richtig, aber das war schon sehr kurios, muss ich schon sagen.
Naja, dann haben wir übrigens...
Also, ja, nee. Ich weiß nicht, was du jetzt erzählen willst, aber eins muss ich jetzt sagen. Es kommen natürlich hier
das wollte ich erzählen.
Ungewöhnliche Anrufe und die haben auch gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es gibt nicht nur ungewöhnliche Anrufe, sondern auch uns ist was sehr Ungewöhnliches passiert.
So witzig. Wir haben uns also wirklich Tränen gelacht über uns selber, weil es einfach wunderbar. Unsere Magdala, da kommen wir später noch dazu, die hat ein Video gedreht. Und zwar ein Video, wie so ein... Ja, es war ein gefakter Notruf. Also wir haben das mal nachgespielt und damit wir das eben mal in Bild und Ton haben, wie das funktioniert. Und einer aus der ELS, der Stefan, hat sich bereit erklärt, er wird den Anrufer machen und sagen, dass er einen Notfall hat. Da sind sie so in die Küche und Magda wollte das aufnehmen. Jetzt haben ja wir so tolle Mikrofone, die steckt man an das iPhone an, da hat man den Empfänger und dann kann man eben klipsen am Hemd oder T-Shirt
also
zwei Mikrofone. Das sind zwei Funkmikros. Haben wir gemacht. Thorsten und ich hatten schon eins bekommen. Magda wollte aber mit jemand anderes noch den Anruf aufnehmen. Aber unsere beiden Funkmikrofone waren schon mit Magdas Handy verbunden. Also sie hat doch vergessen, da diesen Funkempfänger rauszunehmen. Und deswegen hat sie eben jemand anderes gefilmt bei einem angeblichen Notruf. Aber wir waren die ganze Zeit zu hören. Und das klang so.
Ich wüsste auch nicht, ob ich schon in meinem Leben die 112 gewählt habe.
Ich nicht. Ich habe bei der Polizei schon ein paar Mal angerufen.
Ja, ja, so Wildunfall, Polizei, ja.
Oh, ich muss noch ein Schiff gucken. Wo war das hier vorne?
Von vorne rechts. Da musst du aber gucken, da geht das Licht, musst du manuell schalten.
Das geht nicht von allein an?
Das erste ja, dann das nächste nicht.
Also wir haben uns als die Magda das dann gemerkt hat, hat sie es uns erzählt und dann vorgespielt und wir haben uns, glaube ich, 10 Minuten lang kaputt gelacht, weil, also der Apfel auf dem Klo als jetzt im Ton ist natürlich grandios. Ist übrigens hier exklusiv im Podcast zu hören. Das gab es nicht bei uns im Programm zu hören. Das ist jetzt exklusiv für die Podcast-Hörer und Hörerinnen.
Man muss schon genau hinhören, wenn man es hören will. Also man hört so ganz leise im Hintergrund ein bisschen plätschern. Aber ja, was für eine witzige Geschichte. Das gibt es normalerweise in irgendwelchen Comedy-Filmen. Bei Nackte Kanone habe ich mal gesehen, dass man sowas macht. Aber bei uns ist es halt einfach mal so passiert.
Ja, allerdings. Und dann hatten wir da, ja, also da sind wir relativ spät ins Bett und wir haben auch gesagt, ja, wenn wirklich was passiert noch krasses, dann könnt ihr gerne auch klopfen, aber nee, ist dann, war dann ein ruhiger Morgen. Wir durften aber dann früh nochmal rein, eine Stunde, da war dann ein bisschen mehr los. Also wirklich sehr spannend und das, was schade ist, es wird oftmals vergessen, wenn irgendwelche Einsätze irgendwo sind, da wird immer Danke gesagt an den Rettungsdienst, eben an die Feuerwehren, an die Polizei. Aber die, die das koordinieren, das ist ja dann die ILS in Ebersdorf und das betrifft ja dann wirklich das gesamte Radio 1 Land. Die fallen da hinten immer ein bisschen runter, obwohl die das wirklich so managen, damit der Rettungswagen so schnell wie möglich dann beim Einsatz ist oder beim Notfall dann ist. Und das ist wirklich eine krasse Arbeit. Also danke dafür.
Ja, und tolle Arbeit, die da geleistet wird und liebe Grüße. Wir wissen auch, das wissen wir auch seit dem Tag, dass wir da echt Podcast-Fans mit dabei sitzen haben.
Ja.
Die hören unseren Podcast also nochmal an der Stelle und von uns beiden. Mann. Liebe Grüße an die ILS und die Belegschaft der ILS, ihr macht echt einen Bombenjob.
Und wir haben dann auch unseren Job weitergemacht am Mittwoch. Da ging es dann spontan, relativ spontan nach Kronach, weil ich habe ja schon erzählt, es waren ja hauptsächlich die Nachtstationen festgestanden und wenn uns jemand angefragt hat und wir hatten da die Zeit, dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das. Und zwar hat uns Thomas Bayer, besser bekannt als der Türmer Thomas in Kronach, angefragt, ob wir nicht mal in seinen Keller reingehen möchten. Da macht er viele Führungen in Kronach, unter anderem eben eine, die dann in diesem Keller endet. Und da habe ich gedacht, das klingt spannend, war ich zwar vor ein paar Jahren schon mal, aber ja, können wir doch mal anschauen. Aber vorher waren wir in Kronach noch woanders und da können wir jetzt nur sagen, Werbung.
Hallo, hier ist die Nadja Weinmann von Optik Lindlein aus Kronach. Heute suchen wir dich. Für Oktober 24, wir suchen 50 Kunden für unsere Hoya MySelf-Testaktion. Wenn du dabei sein willst, dann vereinbare einen Termin unter der 09261 61866. Dann machen wir eine ausführliche Sehanalyse bei dir, suchen eine schicke Brille aus und du bekommst von uns ein paar Hoya MySelf-Testgläser. Das Schöne dabei ist, dass du ein Glas von uns im Wert von bis zu 500 Euro geschenkt bekommst. Also wenn du dabei sein willst, sei schnell und werde einer von 50 Testkunden.
Werbung Ende. Ja, da waren wir dankenswerterweise auch bei Optik Lindlein und haben schönen Kaffee getrunken, bevor es dann eben zu der Türmeführung kam, beziehungsweise hat die sich ein bisschen verschoben. Und da bin ich auch sehr gespannt. Also zum einen vielen Dank an das Rathaus in Kronach und müssen wir uns gleich mal groß entschuldigen. Wir haben ja da vor dem Rathaus geparkt und dann wurde uns tatsächlich aus dem Rathaus Kaffee gebracht. 2 Kaffeetassen mit Kaffee gefüllt, logischerweise. Also Dankeschön dafür. Das Problem nur, wir haben die am Schluss vergessen. Wir saßen da genau auf der Bank vor dem Rathaus und da haben wir die hingestellt. Und wir haben die vergessen und wenn die jetzt nicht mehr aufgetaucht sind, wir bringen in den nächsten Tagen Radio 1 Tassen ins Rathaus vorbei, das haben wir schon versprochen. Und wir haben es aber vergessen aus folgendem Grund, also aus mehreren Gründen. Zum einen die Magdala, also unsere Magda, die hat ein Quiz für uns vorbereitet. Das gibt es noch nirgendwo zu sehen, das wird wahrscheinlich auch erst nächste Woche irgendwo zu sehen sein. Oder nee, jetzt am Wochenende wahrscheinlich.
Das wird es nie geben.
Doch. Für Instagram und Facebook, also es gab ein Quiz, da müssten wir 8 Fragen beantworten und ach, da können wir dann, wenn es das Video gibt, dann ausführlicher drüber sprechen.
Ja, müssen wir auch.
Das und danach, nach diesem Quiz, ist plötzlich der autonome Bus, der durch Kronach noch fährt, ich glaube nur noch im September jetzt, ist plötzlich an uns vorbeigefahren, haben wir gedacht, boah, da sind wir auch noch nie mitgefahren, also ihr wisst schon, dieser Bus, der viele im Straßenverkehr nervt, weil er so langsam fährt, der fährt ja nur 6 km/h, aber der einen quasi ohne, dass da jemand wirklich fährt, sondern das wird alles mit Sensoren und Kameras gemacht, also autonom eben, fährt er einen durch Kronach. Und dann haben wir die ganze Runde gemacht, vom Rathaus dann zur Festung hoch und dann eben durch die ganze Stadt bis wieder zum Rathaus. War eine schöne halbe Stunde, die wir da durchgetuckert sind.
Entspannend war das.
Ja, war schön mal zu sehen. Und dann mussten wir dann weiter, beziehungsweise habe ich es jetzt, glaube ich, durcheinander gebracht. Ne? Die Kellerführung war vorher.
Die Kellerführung war vorher?
Ja, genau.
Danach sind wir mit dem Dings gefahren.
Genau, und dann war die Kellerführung, das war alles so für mich, deswegen das mit den Kaffeetassen. Ich wollte es nur nochmal erklären, dass wir die leider irgendwie vergessen haben. Ich hoffe, die sind trotzdem wieder angekommen im Rathaus. Ansonsten, wie gesagt, wir bringen ja Tassen vorbei. Aber jetzt kommen wir mal in die Keller. Da hat uns der Thomas Bayer dann eben empfangen und wer Synchro noch auskennt, am scharfen Eck, also wo es dann in die Strau geht, also das hinteren Gebäude, da ist dann der Keller, in den wir rein dürften und da hören wir mal rein, da ist nämlich in diesem Keller einer mal verloren gegangen, der da drin liegt und der heißt Otto und wie es zu dem kam, das hat uns der Thomas erklärt.
Also wir haben jetzt einen Kumpel gefunden, Thomas, du hast gesagt, das ist der Otto, also für die, die es jetzt natürlich nicht sehen können, ist ein Skelett.
Ja, ich will abnehmen demnächst, aber so viel will ich dann auch nicht abnehmen, dass ich mal irgendwann so da sitze. Das ist wirklich ein Skelett, das sitzt auf einem kleinen Bierfass und hat eine Flasche Bier in der Hand.
Wie kommt es zu dem?
Ja, da muss ich ja lustige Geschichte erzählen. Ich muss die Leute ja warnen, dass sie immer bei mir bleiben müssen, weil es war ja früher alles komplett nach links und rechts mit Gängen zu. Und ich sage immer, wenn ihr nach links hochschaut, geht der Treppe ins Haupthaus, nach rechts geht's runter in die Keller, hinten rechts wäre es rübergegangen in die Pizza und ihr müsst bitte alle bei mir bleiben. Weil vor 4, 5, 6 Jahren bin ich mit meinen Gästen rechts runter und mein Freund Otto hat nicht gehört, es links hoch. Er hat sich halt komplett verlaufen. Wir haben ihn auch leider nicht mehr gefunden. Das Problem ist, nach 6, 7 Jahren bin ich in den Keller gekommen. Wir wussten, dass Otto irgendwas zu essen dabei gehabt hat. Aber guckt mal, was der gesoffen hat. A Kulmacher Mönchshof. Und um Gottes Willen, das war jetzt ein ganz böser Witz. Aber ich bin Kronacher. Wir Kronacher trinken natürlich nur unser Kronacher Bier. Und da muss halt ein wenig ein Frotzel sein.
Zu Recht.
Also wir sind begeistert. Selbst ich als gebürtiger Kronacher, ich war zwar schon mal hier in einem Keller, aber nicht so in allem, was wir hier heute gesehen haben, dank unserem Türmer Thomas und es war wirklich sensationell.
Ich bin auch schwer beeindruckt, es hat was Magisches. Du bietest ja hier viele verschiedene Führungen an. Du hast gesagt Kinder, ganz normale Erwachsenenführung, du hast auch erwähnt eine Gruselführung. Was gibt's alles genau?
Also über die Stadt Kronach natürlich, über ein Tourismusbüro, die ganz normale Festungsführung, da gibt's natürlich dann Bollwerkführung. Dann wenn wir in die Kinderführungen sowieso, dann geht's in die obere Stadt, da gibt's eine große Stadtführung, eine kleine Stadtführung. Es gibt die Hexenheldinnen bei uns. Die Gruselführung haben wir ja damals mit der Rentschkästin angeboten, die jetzt aber sich ja selbstständig gemacht und oben in Steinbach am Wald ihr Lokal führt. Und dann natürlich mal Türmerführung und nicht zu vergessen dann eben diese Bier- und Bratwurstführung, die wir anbieten. Ne?
Also und wenn man da mitmachen will, dann einfach an die Stadt Kronach wenden?
Ganz genau. Oben Tourismusbüro oder in der Festung anrufen und die vermitteln das dann.
Und wenn man so eine exklusive Kellerführung haben will, wie wir beide jetzt, vielleicht auch noch ein bisschen länger, weil du bist ja auch ein großartiger Geschichtenerzähler, was du alles weißt, ist super toll, einfach bei dir melden?
Ja klar, also beim Facebook, Instagram einfach mal ganz kurz mich anschreiben, weil wenn Zeit ist und es sind interessierte Leute da, so wie ihr und ich habe jetzt gesehen, dass eure Augen immer größer geworden sind, dann mache ich das natürlich gerne mal so nebenbei.
Ach, schöne Geschichte auch auf jeden Fall.
Sowieso, die Geschichten waren sowieso alle schön und apropos Geschichte. Wir wollten dann auch wissen, ja, was ist in diesen Kellern denn irgendwie passiert? Gibt es da irgendwelche Nachweise? Auch das hat uns der Thomas mal ausführlich geschildert.
So, jetzt sind wir nochmal ein bisschen tiefer. Wie tief unter der oberen Stadt befinden wir uns denn jetzt?
Ich sage immer geschätzt um die 16, 17 Meter. Wir sind jetzt vom Prinzip eigentlich auf der Höhe von der WK.
Gibt es denn eigentlich irgendwelche Unterlagen, Dokumentationen darüber, wie das gebaut wurde, wie es gemacht wurde oder wurde das nach und nach erkundet?
Also aufgrund von den vielen Hausbesitzern, die quasi niedergeschrieben haben, wann sie was abgebaut oder Keller gemacht haben, schätze ich halt ganz einfach, dass die entweder die Steine hier genommen haben, um oben das Haus zu bauen oder halt einfach, um eine Kelleranlage zu schaffen.
Wie erkundest du denn einen Keller, einen neuen Keller, in den du reingehst? Wenn es jetzt heißt, okay, du hast ja schon erzählt, die meisten sind hier im Privathandel, wenn es dann plötzlich mal heißt, nee, okay, du darfst bei mir jetzt mal reinschauen und du gehst jetzt erstmal rein. Wie gehst du da vor?
Frechheit siegt. Ich kann dir ein Beispiel erzählen. Ich war oben im Schloss Zeug und habe sie gefragt, warst du schon mal in deinem Keller? Wo geht überhaupt dein Keller rein? Sagt sie zu mir, sie würde nie in den Keller gehen, da hat sie zu viel Angst. Dann habe ich gesagt, lässt du mich rein? Dann habe ich gesagt, ja. Mach ganz viel Fotos, hat sie zu mir gesagt. Habe ich gesagt, mach ich. Ich komme gleich wieder raus, bin dann bei ihr in den Keller und bei denen ist es so, der geht auch 2 bis 3 Stock tief. Allerdings sind die 5 Hauszeilen nach unten komplett verbunden. Und ich habe mich durch einen kleinen Gang gezwängt, ich bin dann eine Treppe runter, ich bin 2 Treppen wieder hoch, habe dann durch so einen Kohlenschacht geschaut und denk, wo bin denn ich jetzt da? Und war tatsächlich in der Nähe von dem Dr. Blinzler und das sind 5 Hauszeilen weiter unten. Blöd war bloß, dass ich die Zeit komplett vergessen habe. Ich bin dann irgendwann nach 2 Stunden bei der oben im Schuss Zeug wieder aufgetaucht, guckt die mich an und sagt, oh, dich hätte ich jetzt vergessen. So, dann wäre ich Eichsperrt gewesen im Keller, ne?
Was fasziniert dich so an den Kellern?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mich da unten richtig gruselt. Ohne Schmarren. Dadurch, dass ich jetzt viel geschichtlich weiß, kann ich mir auch viel vorstellen, was hier passiert ist. Zum Beispiel, meine Mutter hat mir erzählt, dass meine Oma, die ja in der Obernstadt gewohnt hat, im Zweiten Weltkrieg in so einem Keller gesessen hat. Die Amis sind drüber geflogen, haben uns bombardiert, da gibt's ja Unterlagen. Und die Oma war im Nachbarkeller 5 Tage gesessen. Problem ist jetzt nur Folgendes. Kein Licht, wie wir hatten. Strom ist ausgefallen. Kerzen, wenn du hier unten anzündest, ist irgendwann einmal der Sauerstoff zu Ende. Und dann darf man einfach nicht vergessen, dass hier zwar Lebensmittel waren, aber da, wo Lebensmittel reingehen, da müssen auch irgendwann Lebensmittel wieder raus. Und das sind so Sachen, wo ich eigentlich so Einzelschicksale mir vorstelle und sage, Gott, muss das schlimm gewesen sein.
Also es lohnt sich wirklich, mal eine Führung zu machen, generell sowieso in Kronach. Da gibt es ganz viel verschiedene, aber eben dann auch die, die dann in dem Keller hier endet, also 16 Meter waren wir da unter der Erde, das ist natürlich schon auch verrückt gewesen.
Ach, war toll. Also tolle Eindrücke, wenn ihr die Gelegenheit habt, macht das mal unbedingt. Das ist wirklich spektakulär und so Unterwelten und so Keller und so Untergründe und Underground, die haben immer irgendwas Magisches, finde ich auf jeden Fall. War ganz gut. Magisch wurde es dann auch in den Höhen des Frankenwaldes. Wir sind nach Wolfersgrün gefahren, nachdem wir in Kronach waren. Und zwar haben wir den Bauernhof besucht von Uwe Krämer. Frankenwald Hanf. Und wir waren dann bei ihm. Besonderheit am Uwe ist, der läuft immer barfuß durch die Gegend, egal bei welchem Wetter, weil da war es nämlich echt nass und kühl und kalt und unangenehm. Und dann haben wir uns als allererstes Mal das abgeerntete Hanffeld angesehen.
Ja, und das ist ein halber Hektar gewesen. Und wie gesagt, das war eben abgeerntet. Also von dem her war da nichts mehr zu holen, wer sich das irgendwie gedacht hat. Aber haben uns das Feld mal angeschaut und da auch herrlicher Blick rein in den Frankenwald. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Und dann sind wir dann wieder zurück zu ihm und sind dann aber in Geroldsgrün Pizza essen gegangen. Und da haben wir dann ein paar Interviews mit ihm gemacht und dann ganz, ganz viel nachgefragt beim Uwe. Ja, zum Beispiel ging es um das Thema die Cannabis Social Clubs. Ja, seit dem 1. April ist es ja legal, dass Cannabis zu konsumieren. Und da hieß es ja, da gibt es diese Clubs, die dann anbauen und da können 500 Mitglieder irgendwie dabei sein. Aber es gibt noch gar keinen in ganz Deutschland. Und er hat uns mal erklärt, warum und wann eventuell der erste entsteht.
Ja, wir haben schon andeutungsweise über das Thema Legalisierung gesprochen. Du warst doch schon oft bei uns im Radio zu hören, weil du natürlich viele Tipps und auch viele nützliche Sachen dazu gesagt haben. Alle warten darauf, wann es den ersten Social Club gibt in Bayern irgendwann mal. Wie weit sind denn die Planungen da bei dir? Weil du willst ja auch einen machen.
Also Grundvoraussetzung für einen Social Club ist, dass die Lokalität passt. Das muss alles befriedet sein. Ihr kennt ja das Thema mit den Spielplätzen. Oft werden auch Spielplätze gebaut, nur um die Social Clubs quasi aus der Stadt zu halten. Das Wichtigste, was man braucht, ist jetzt eine Fortbildung für diese Präventionsbeauftragten. Unsere Aufgabe ist natürlich, den Leuten nicht die Droge reinzuballern und jeden rauszuhauen aus dem Leben, sondern Schulungen zu machen. Wie konsumiert man richtig, nicht zu viel, was im Übermaß passieren kann. Dieser Präventionsbeauftragtenkurs, der wird in Bayern jetzt tatsächlich angeboten. Runde 2 ist meine anvisierte Teilnahme. Ne? Und wenn wir diesen Kurs haben, dann geht's los bei uns. Die Location steht, die Leute sind dahinter, ich habe professionelle Grower im Rückhalt. Ne? Ich habe einen guten Freund aus Hof. Da wird tatsächlich einer der ersten Clubs in Bayern in Hof existieren. So, und der hat einen Laden in Hof, wo er das Equipment anbietet. Ne?
Wie viele Leute oder wie viele Interessenten gibt es bei dir schon?
Wir haben bei uns offiziell schon 80 Voranmeldungen. Ne? Aber ich schreibe niemandem zurück. Ich sage, wir sammeln die Daten. Und wenn es dann rechtlich soweit ist, dass ich euch ein Okay geben kann, dann melden wir uns zurück.
Jetzt war das ja in diesem Jahr am 1. April. Da hieß es okay, Legalisierung und so weiter. Und die Clubs, jetzt geht's los. Ist einfach ja noch gar nichts zu sehen. Was denkst du denn, wie lange das noch dauert?
Also Glaube, Liebe, Hoffnung sind 3 wertvolle Eigenschaften in dieser heutigen Zeit. Ne? Fakt ist, Bayern bietet diesen Kurs an für Präventionsbeauftragte. Ich habe einen Freund, der hat ihn jetzt schon. Der meldet sich jetzt beim BLE, Bayerischen Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Die überprüfen die Gegebenheiten, die örtlichen Ressourcen, ob er alle Bedingungen erfüllt. Die Polizei wird kommen und die Befriedung anschauen. Sicherheitskonzept ist wichtig, Abgabe, Vernichtungskonzept, weil wenn der Club zu viel produziert hat, muss es ja verbrannt werden. Aber mit Luftabsaugung, ne, weil Kann ja sein, dass der Rauch den Menschen sonst ins Gehirn steigt, ne? Egal. Der ist kurz davor, hat auch schon Leute. Ich denke mir, der erste Club in Bayern wird noch dieses Jahr existieren. Und wir sind Anfang nächsten Jahr spätestens auch dabei. Wir kooperieren vor allem, wir arbeiten zusammen. Ne?
Ganz wichtig zu wissen ist, beim Uwe und bei Frankenwalder Hanf gibt es natürlich viele medizinische Produkte rund um diese Nutzpflanze, das Hanf. Also das gilt ja oftmals wirklich als Medizin auch und wird auch so genommen. Gerade bei Epilepsie-Patienten oder Krebspatienten, die kommen damit ganz gut klar. Und das haben wir uns alles erklären lassen. Es gibt auch Cremes, Wundheilung-Cremes und diese Creme und dort eine Creme. Die schönste Geschichte war, dass die eine Creme mit Kokos und irgendwas anderes auch gerne mal als Brotaufstich genommen wird. Also die man sich normalerweise ins Gesicht schmiert, kann man auch da aufs Brot schmieren. Also war alles crazy. Und er kennt sich natürlich rund um das Thema wirklich echt gut aus. Das muss man mal sagen. Und ich wollte natürlich mal, oder wir beide wollten von ihm mal wissen, wie ist denn das jetzt mit Cannabis rauchen, also Joint rauchen und Alkohol in Verbindung oder die Unterschiede dessen.
Kommen wir mal zum Thema. Ja, berauschen kann man sich auch anders. Wir sehen es gerade wieder auf dem Oktoberfest. Ne? Da wird kräftig getrunken, Bier getrunken. Cannabis ist bei solchen Volksfesten in ganz Bayern eigentlich verboten worden. Wie stehst du zu dem Thema Alkohol im Vergleich zu Cannabis?
Vom Oktoberfest wurde gestern jemand abgeführt, ne? Habe ich gesehen, es war so ein Titelthema, Konsument abgeführt, ne? Ich glaube, das ist so ein Stigmatisierungsthema. Die Leute, die eher trinken, haben vielleicht Angst vor den Rauschgiftleuten, ne? Und da geht es um ein Gefühl, was dahinter steckt. Ich glaube, die Wiesnwirte wollen einfach die Menschen, die bewusst aus dem einen Grund kommen, nicht verlieren, weil dann an der Ecke überall Leute stehen und die kiffen. Und dann die Mischung vom Alkohol und dem Kiffen ist natürlich unkontrollierbar. Wenn jetzt jemand eine Maß Bier getrunken hat und einen raucht und da keine Erfahrungen hat, dem pfeift's um. Ne? Man sieht ja auf den Wiesen die ganzen Alkoholleichen sehen. Ich glaube, das würde auf dem Oktoberfest. Na, wobei die Frage ist, jeder, der kifft, trinken die dann noch? Vielleicht wird es ein bisschen friedliches Umfeld. Ne? Ich habe schon von Leuten gehört, die wollen ein Kiffer-Oktoberfest jetzt veranstalten irgendwie. Smoke-Toberfest, vielleicht den Begriff haben wir, ne? Ganz interessant. Ich sage, der erfahrene Konsument hat sicher auch schon mal getrunken und gekifft und konnte damit umgehen, aber bei vielen Menschen ist es ein No-Go, ne? Weil die Mischung der Droge, die Intoxikation wird jetzt nicht stark, aber die Rauschwirkung, ne? Nicht zu empfehlen.
Ja, extrem spannend und das müssen wir natürlich erzählen. Also wer jetzt dann glaubt, oh ja, da haben wir dann den ganzen Abend gekifft und keine Ahnung was.
Nein. Null.
Also es gab nichts zu rauchen, was auch gut so ist. Ich hätte es sowieso nicht gemacht. Und von dem her, nee, das war alles ein ganz ordentlicher Abend ohne irgendwelche Experimente, genau. Sage ich jetzt mal.
Also ich hätte es auch nicht gemacht, weil ich muss ja Auto fahren. Also
ja, genau. Daher,
das geht ja auch nicht.
Ja, und genau da kommen wir dazu. Wir haben nämlich mit ihm genau über das Thema auch gesprochen, Kiffen und Autofahren. Also nach vielem Hin und Her, wir haben es jetzt auch schon gehört, Thema Legalisierung, das war alles ab dem 1. April. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung aus deiner Sicht oder ist das noch zu wenig, was die Regierung da jetzt gemacht hat?
Na, es ist unter den Vorzeichen, ist es schon sehr viel, was passiert ist. Ne? Komplette Opposition dagegen, nur aufgrund der rechtlichen Situation haben sie es überhaupt durchgebracht über die Bundesländerregelung. Ich bin leider nicht so tief drin. Den Menschen, die diese Droge verantwortungsbewusst konsumieren, Steine in den Weg zu legen, sei es Führerscheinverlust, hohe Geldstrafen, sozialer Abstieg, das ist jetzt nicht mehr das Vorzeichen, wenn jemand Probleme mit Cannabis hat. Ne? Früher Jugendliche, die vielleicht gekifft haben und in ein schlechtes Milieu gerieten, die haben sich nicht getraut, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie sofort bestraft wurde. Ne? Diese Repression hat es nicht unbedingt verbessert. Jetzt gibt es Hilfsangebote.
Zuletzt gab es viele und reichlich Diskussionen rund um das Thema sich an Steuer setzen, wenn man eben mal einen Joint geraucht hat oder wenn man nach dem Kiffen am normalen Verkehr teilnimmt. Man hat sich lange nicht einigen können. Jetzt gibt es eine Regelung. Was sagst du zu der?
Profis sprechen davon, dass diese Regelung keinen Sinn macht. Ich finde schon mal gut, dass der Wert angehoben wurde. Ich habe damals meinen Schein verloren, da habe ich in Hof studiert, habe nachts konsumiert um 11 Uhr, bin früh um 11 Uhr angehalten worden, hatte 2,3 Nanogramm. Und das hat mir meinen Führerschein gekostet. Ich musste MPU machen. Nicht so einfach als Landwirt, der Hanf erntet, weil selbst der Staub von dem Hanffeld meine Haare falsch positiv gemacht hat. Es war schwierig für mich, meinen Schein wieder zu bekommen. Ich habe über 4 Jahre nicht konsumiert und habe trotzdem Probleme gehabt, ne? Ich sage, jemand, der noch nie konsumiert hat, der sollte mehrere Stunden das Auto in der Garage stehen lassen, weil die Erfahrung, die man damit hat, die ist einfach zu stark. Ist beim Alkohol das Gleiche. Jemand trinkt ein Bier und kann dann nicht mehr fahren. Das ist im eigenen Ermessen. Das Problem ist, dass der Alkohol eher motiviert, so enthemmt und Beim Cannabis habe ich schon das Gefühl, dass man sich seiner Defizite bewusst wird, dass man langsamer reagiert, aber dann auch vorsichtiger fährt. Ich kenne wenig Leute, die beim Kiffen zum Rennfahrer werden. Ne? 3,5 Nanogramm sollte man, wenn man bewusst oder verantwortungsvoll konsumiert, sie nicht den ganzen Tag zuballert, am nächsten Tag erreicht haben. Also nach 12 bis 14 Stunden Konsumpause, ausgeschlafen, sollte man diesen Wert erreicht haben. Und das ist gut. Anderer Fall ist natürlich zum Beispiel Cannabis-Patienten, die regelmäßig konsumieren. Die werden nie unter diesen Wert runterkommen. Ne?
Ihr könnt mal Uwe folgen, der ist auf Instagram. Einfach als Frankenwald Hanf, macht immer sehr interessante, schöne Videos. Ach. Und es war auch ein toller Einblick. Was ein bisschen schwierig war, war die Nacht, weil es hat geschüttet. Und jetzt musst du mal deine Geschichte erzählen aus dem Wohnmobil.
Also es prasselt da so schön vor sich hin. Das Problem, was ich hatte an so einem Lüftungsluke irgendwie, die bei mir, ich schlafe ja im hinteren Teil des Wohnmobils und da hat es reingeregnet. Zum Glück lag da so ein Handtuch von mir auf einer Kiste und dann am letzten Tag, weil da hat es ja gestern wieder Bindfäden und kleine Hunde geregnet, habe ich dann einmal, wir haben ja zum Glück Radio 1 einmal dabei gehabt, einen Eimer drunter gestellt. Also es hat so ein bisschen ins Wohnmobil reingetropft. Aber ja. So ein Wohnmobil ist eh immer wieder für Überraschungen gut, aber da kommen wir gleich dazu.
Da bin ich gespannt, ich weiß jetzt gar nicht, um was es geht. Eins haben wir noch vergessen, als wir in Kronach waren, da waren wir schön essen. Da Dankeschön an den Sunny vom Gasthaus Sonnenschein im Abelsmax in Kronach in der Rosenau. Und da haben wir lecker gegessen und super, es war Schnitzel. Echt ganz, ganz toll. Also Dankeschön an dieser Stelle, denn da wurden wir eingeladen tatsächlich. Haben uns gefreut. Und apropos Essen, Werbung.
Es ist mal wieder soweit. Wir dürfen mal wieder ran.
Ja, natürlich. Wir sind auf der lauteren Höhe beim Frische Sender Wagner. Und ich bin jetzt mal ganz gespannt, was da jetzt vor uns in der Schale liegt. Man sieht schon ein bisschen, aber der Michael, der hat uns das jetzt hier zur Verfügung gestellt oder zubereitet. Michael, was gibt's jetzt für uns?
Michael Löffler, aus welcher Abteilung? Wollen wir noch vorweg lernen?
Ja, ich bin aus der Fleischabteilung hier im Frische Sender Wagner. Es ist ein Rep. Es sind zwei verschiedene Sorten. Wir haben hier einen vegetarischen Rep. Und wir haben noch einen Gyros-Wrap. Im vegetarischen Wrap haben wir Rucola, Tomate, Mozzarella in einer Kräutermarinade. Und in den Gyros-Wrap haben wir gebratenes Gyrosfleisch, Tzatziki, Weißkraut und Feta. Es schmeckt klasse.
Dann wollen wir mal ran, oder? An den Speck würde ich sagen, aber es ist ja kein Speck, sondern ein Wrap. Was isst du zuerst, vegetarisch oder mit?
Ja, das ist glaube ich der vegetarische.
Na, dann nehme ich zuerst den mit Fleisch. Ich nehme den mit Fleisch. Pass auf, ich nehme den mit Fleisch einfach mal in den Mund rein. Oho.
Also das Einzige, was mich stört, ist, dass die Portion so klein ist, weil es schmeckt sensationell gut.
Beschreib mal.
Sehr viele Kräuter, die man eben rausschmeckt, wahrscheinlich dann eben diese Marinade. Es ist ein Ticken salzig, aber in der Kombination mit diesem Teig ist es eine wunderbare Mahlzeit.
Ich habe es mit Gyros, also da ist Weißkraut dabei, Feta-Käse, glaube ich, und eben Gyros, man schmeckt es auch deutlich raus. Super lecker. Ich teile nicht oft die Meinung von Thorsten Hanf, aber in dem Fall stimme ich ihm zu 100% zu. Das könnte mehr sein.
Ja. Deswegen, ich probiere jetzt das Gyros-Teil.
Ich frage mal nochmal nach. Wessen Idee war es?
Ja, unsere von der Metzgerei. Wir haben das zusammen kreiert und wir versuchen ja immer wieder was Neues zu schaffen. Und da sind wir jetzt in der Herbstabteilung ja auf die Rep gekommen und die werden wir auch so jetzt durchgehen führen.
Wieder ein Grund mehr, hier ständig herzukommen auf die lautere Höhe zum Edeka. Frische Sender Wagen. Jetzt probiere ich das Vegetarische. Ich habe gezappert. Super lecker.
Also hier dieser Gyros-Rep, der ist für mich, ich finde sogar noch einen Ticken besser. Klar, man kann natürlich jetzt argumentieren hier mit Fleisch und Co. und irgendwas, aber auch mit dem Käse, der da drin ist, das ist absolut stimmig und ist ja auch schön angewärmt, dieser Wrap. Also absolute Empfehlung.
Es ist noch einer da, da werden wir uns gleich drum streiten, glaube ich, aber sensationell. Also dickes Kompliment, schmeckt hervorragend.
Vielen Dank, wir können Ihnen gerne noch irgendwas zubereiten.
Also kommt vorbei, jetzt wenn es das hier dauerhaft auf jeden Fall gibt. Diese ganz, ganz leckeren Wraps solltet ihr euch durchprobieren. Frischer Sender Wagner, lautere Höhe in Coburg. Werbung Ende.
Lecker. Appetit auf jeden Fall, sehr schön. Naja, dann war ja auch nachdem wir in
Wolfersgrün,
Dankeschön, im Landkreis Kronach waren, das ist übrigens bei Wallenfels, haben wir einmal kreuz und quer durchs Radio 1 sind wir nach Bad Rodach gefahren.
Und es war Scheißwetter.
Hat geschüttet, was vom Himmel runterging.
Am Donnerstag war das, also gestern.
Genau. Und sind dann nach Bad Rodach gefahren zu Haber. Haber war ja zuletzt oft in den Schlagzeilen, jetzt nicht mit so tollen Schlagzeilen, sondern eben viele Arbeitsplätze abgebaut. Aber Haber ist eben auch gerade für Kinder und für Jugendliche bekannt, weil die entwickeln ja Spiele. Also Brettspiele, Kartenspiele, da ist alles mit dabei. Und das haben wir uns mal angeguckt vor Ort, wie denn das war. Und haben zwei Spiele-Designer bzw. zwei Spiele-Entwickler oder wie immer man dazu auch sagt, getroffen. Und mit denen haben wir uns mal unterhalten. Am Donnerstag bei strömendem Regen sind wir bei Haber in Bad Rodach. Und Haber Bad Rodach verbinden natürlich viele mit Kinderspielen. Ich glaube, euer erfolgreichstes ist der Obstgarten. Das hat, glaube ich, schon mal jeder in irgendeinem Kinderzimmer gesehen, bei uns in der Region. Ihr wollt aber was Neues machen. Bei uns ist Antje und Tade, Entwickler von Spielen beziehungsweise Redakteure von Spielen, sagt man dazu richtig. Wie wird man denn Redakteur für Spiele?
Eigentlich wird man das, weil man gerne spielt. Also man kann diesen Beruf tatsächlich nicht lernen. Also es gibt da keine Ausbildung dafür, auch kein Studium dafür. Die meisten von uns sind aufgrund ihres Hobbys hier gelandet. Also sie haben eventuell ein Praktikum mal bei einem Spieleverlag gemacht, so war das bei mir zumindest. Also während des Studiums bin ich da schon mal so reingeschnuppert in die Szene und bin dann dran geblieben. Also ich habe dann immer wieder auch mit Leuten von Verlagen gesprochen, ob dann irgendwo vielleicht mal eine Stelle frei wird, und so war es dann auch. Also nach dem Studium hatte ich dann die Möglichkeit, erstmal bei einem anderen Verlag da als so ein Junior-Redakteur anzufangen. Und und bin dann halt irgendwann hier gelandet. Und wenn man jetzt sich bei uns in der Redaktion umguckt, dann kommen die Leute tatsächlich von den verschiedensten Ausbildungen, Studien zu uns. Und meistens ist es einfach ein Quereinstieg, ne? Die haben einfach Lust, hier zu arbeiten.
Tadin, ganz kurz und grob, wie entsteht denn ein Brettspiel?
Also ganz kurz zusammengefasst, am Anfang steht immer irgendeine Idee. Irgendjemand hat irgendeine Idee und versucht, die halt dann in Form zu bringen, sei es als Kartenspiel, als sonst was. Ideen werden uns angetragen, also wir bekommen viele Ideen im Jahr vorgestellt, wählen dann daraus die vielversprechendsten aus, die wir testen als Prototypen, und dann durchläuft das einen inneren Prozess mit Vorauswahl. Also es gibt ganz viele Stufen, wo wir quasi die Essenz, die Creme de la Creme raussuchen und dann die besten Spieler aussuchen und umsetzen.
Ideen werden euch zugeschickt. Wie viele Ideen kommen denn da so in einem Jahr?
Schätzt doch mal.
Ich habe vorhin schon mal gesagt, 100 ungefähr?
Nicht ganz. Also es gestern immer so eine Zahl bei uns rum, die liegt bei 1500 Ideen. Wobei man da jetzt nicht so erschrecken darf und so von wegen, wir kriegen jetzt hier 1500 Pakete zugeschickt mit Ideen drin, sondern die meisten werden uns per E-Mail zugeschickt. Der andere Weg ist, dass wir uns direkt mit den Autoren treffen, und das machen wir meistens bei so Veranstaltungen wie zum Beispiel der Spiel, die nächste Woche ja stattfindet in Essen. Also es ist eigentlich die weltweit größte Spielemesse, wo also Spieleinteressierte sich dort treffen und Spiele austesten.
Hochspannend, also hätte ich da stundenlang auch zuhören können. Wir durften dann aber was spielen, und zwar ein Spiel, was es erst ab nächste Woche Donnerstag gibt. Das wird nämlich jetzt auf der Spielemesse in Essen vorgestellt, und ab Donnerstag gibt es das zu kaufen, also exklusiv. Und das Spiel heißt Point of View, und da hören wir jetzt auch mal rein.
Man kennt Haber durch viele Kinderspiele, Jugendspiele, aber ihr wollt sozusagen, Antje, auch so ein bisschen in den Erwachsenenbereich. Nächste Woche in Essen bei der großen Spielemesse, stellt ihr was vor?
Also unter anderem stellen wir unser neues Familienspiel vor, was tatsächlich sogar eine Reihe letztendlich wird. Point of View ist ein kooperatives und kommunikatives Rätselspiel.
Wie funktioniert denn das Spiel genau? Wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt vier große Faltpläne, auf der eine wimmelige Szene gezeigt ist. Ein und dieselbe Szene. Jede Person oder jede Personengruppe schaut quasi aus einem unterschiedlichen Blickwinkel auf ein und dieselbe Szene. Dann werden Rätselfragen gestellt nacheinander, die nur dann beantwortet werden können, wenn die Spieler oder die Spielerinnen miteinander kommunizieren, miteinander sprechen, sich austauschen darüber, was sie auf ihren Faltplänen sehen. Dadurch, dass wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf gucken auf die Szene, natürlich ich vielleicht was sehe, was mein Gegenüber nicht sieht, oder wir nur in bestimmten Bereichen Überschneidungen haben. Das heißt eigentlich über den Austausch, über das die Lücken füllen, was sehe ich nicht, Darüber entsteht die Spannung und dieses schöne Gemeinschaftsgefühl, dass man zusammen Erfolgserlebnisse generiert.
Und ihr setzt da auch auf die digitale Technik, sage ich jetzt mal.
Wir haben eine App entwickelt dazu, das Vorlesen der Rätselkarten. Das sind ja insgesamt 160 Rätselkarten. Diese App übernimmt quasi die Vorlesefunktion. Auf jeder Karte, auf der Rückseite ist ein QR-Code und das Handy mit der installierten App liegt dann einfach auf dem Tisch, muss nicht angefasst werden. Es wird einfach nur die nächste Rätselkarte genommen, drüber gehalten, der QR-Code gelesen und die App übernimmt dann quasi das Vorlesen der Karte.
Antje, wir haben es gespielt. Wir vom Radio waren begeistert, hat uns Spaß gemacht. Wie zufrieden und wie glücklich bist du denn, dass es uns jetzt gefallen hat?
Ich habe nichts anderes erwartet. Nee, also Gott, mich freut es mega, dass euch das gefallen hat. Und es ist ja auch immer wieder schön, Gruppen zu beobachten, wie sie auch da rangehen an so ein Spiel. Ne? Also man hat es bei euch ja auch gemerkt, ihr habt jetzt erstmal jeder für sich was gezählt auf eurem Plan. Also es war die Aufgabe ja, alle Personen oder alle Tiere auf der Insel zu zählen. Und jeder von euch hat jetzt erstmal gesagt, okay, ich sehe 4, der andere hat gesagt, ich sehe 3. Aber ihr musstet ja euch am Ende irgendwie darauf verständigen, dass ihr ja auch Sachen doppelt gesehen habt. Und es ist definitiv das Besondere an diesem Spiel, dass ihr auf jeden Fall miteinander sprechen müsst, um zu einer gemeinsamen Antwort zu kommen und euch auch drauf verlassen müsst auf die anderen. Ne? Also, dass jeder mit beteiligt ist, jeder seinen Beitrag leistet und am Ende ihr auf eine Zahl kommt, die hoffentlich stimmt und nicht doppelt irgendwelche Figuren, Personen gezählt wurden. Und das war ganz schön zu beobachten und es hat also mir Spaß gemacht, euch zuzugucken.
Sehr interessantes Spiel. Wenn man zu viert ist, perfekte Größe für 4 Leute, wenn man mal einen schönen Abend verbringen will, das sollte man das mal spielen, das ist einwandfrei. Vielleicht sollten wir mal Rico Böhme aufklären, was wir hier gerade machen.
Wir machen unseren Podcast.
Rico, wir machen unseren Podcast.
Mal so zur Info.
Ich freue mich für euch. Den Podcast. Ich bin gerade erst gekommen, das sollten die Hörer wissen, bin gerade erst gekommen und war unten auf dem Parkplatz. Und habe schon 2 Beschwerden bekommen über das große, große Auto, das da alles zugeparkt hat. Und die Leute kommen nicht hin und her. Da habe ich gesagt, ich muss jetzt mal gucken zu den beiden Campern. Muss immer sagen, ey, ihr müsst das Auto wegfahren.
Ja, wir müssen es erst noch ausladen. Wenn wir alle anpacken, hilfst du auch mit anpacken, alles, was im Auto ist, rausnehmen?
Na, irgendwer muss noch Sendung machen.
Ja, du, oder ab 12 doch.
Also ich weiß nicht, wie habt ihr denn? Abgesehen davon, hier muss ich mal sagen, ich habe Bratwürste mitgebracht.
Was wir alles machen müssen. Eigentlich wollte ich schon heim.
Mann.
Aber es gibt noch zu tun.
Jetzt machen wir erstmal unseren Podcast fertig, dann räumen wir das Auto aus, dann erstmal Bratwürste.
Ja, und dann, genau. So ist der Plan.
Der Rico.
Da bin ich jetzt gespannt. Du wolltest doch eh was über das Wohnmobil erzählen. Was wolltest du da noch erzählen?
Na, über den letzten Abend, was man mit dem Wohnmobil alles machen kann. Da kommen wir gleich noch dazu. Also dann vom Bad Roderhaus, und da habt ihr gerade gehört, also mal ausprobieren, das ist wirklich eine Empfehlung von uns beiden. Und dann war ich am Donnerstagnachmittag im Stadtrat, da sagen wir jetzt aber nichts, wir bleiben ja beim Campertour drüber. Und dann abends war unsere allerletzte Abendstation, die war auch ausgemacht, in Schwabtal, Hotel Gasthof Augustin, bei der Patzi. Patricia Dinkel, ehemaliges Playmate, Sponsor unserer Tour. Lieben Dank an der Stelle auch nochmal, dass er das so mit unterstützt hat. Und dann war eigentlich die Idee, dass wir vorbeikommen und bei schönem Wetter so in dem Außenbereich von Augustin einen schönen Abend zusammen haben. So, jetzt merkt den Fehler. Donnerstagabend, schönes Wetter. Nee. Es hat auch da geregnet und geregnet und geregnet. Aber nichtsdestotrotz war es trotzdem ein wunderschöner Abend mit toller Stimmung. Also Feuerschale hat gebrannt, es waren trotzdem viele Leute da. Und vor allem die Wattendorfer Musikanten.
Ja, das ist das große Highlight gewesen. Da hieß es zuerst, nee, ja, die spielen vielleicht so eine Stündle. Und ich glaube, die haben dann von 18 bis 23 Uhr irgendwie gespielt. Oder ne, stimmt ja gar nicht, die haben ja gespielt, bis wir ins Bett sind. Also das war völlig crazy. Das war ein großartiger Stimmungsabend. Und da gibt es auch natürlich viele Videos auf unserer Instagram- und Facebook-Seite zu sehen. Und ich würde mal sagen, wir hören mal rein, weil wir haben uns natürlich mit der Patricia Dinkel mal ein bisschen unterhalten, und zwar zum Thema, Playmate, war sie mal vor ein paar Jahren, jetzt ist sie Mama, wie?
Wiesen.
Genau, und über die Wiesen haben wir auch gesprochen. Wiesen so, haben wir gefragt.
Natürlich haben wir auch mit den Wattendorfer Musikanten gespielt. Eins kann ich jetzt auch schon mal verraten, die nächsten 6 Wochen gibt es immer donnerstags bei Apfel singt Special-Ausgaben, immer beteiligt die Wattendorfer Musikanten. Da haben wir gestern uns was Schönes einfallen lassen, hat super geklappt und das toll. Also ich habe schon mal reingehört, nächste Woche die erste Folge, dann war ganz, ganz toll. Aber natürlich haben wir uns mit den Wattendorfer Musikanten auch mal unterhalten.
Die Wattendorfer Musikanten haben hier in Schwabtal jetzt aufgespielt. Bei uns der Vorstand, der Manuel. Seit wann gibt es euch, Manuel?
Die Musikkapelle wurde gegründet 1968. Wir hatten 2018 ein großes Jubiläum, 50 Jahre. Und genau, es hat halt damals angefangen. Es waren engagierte, junge Wattendorfer, die gesagt haben, die brauchen bei einer Kirche oder irgendwie eine Prozession, eine musikalische Begleitung. Die haben sich dann vor ihrem eigenen Geld letztendlich Instrumente gekauft und dann hat es halt so langsam angefangen. Über die Jahrzehnte hat sich alles dann so weiterentwickelt.
Manuel, wie viele Leute seid ihr bei euch, bei den Wattendorfer Musikanten? Und vor allem mich würde interessieren, der Frauenanteil, wie viele sind da mit dabei?
Jetzt hast du mich erwischt. Also insgesamt sind wir 26 aktive Musiker. Und Frauenanteil hätte ich jetzt mal geschätzt, gut ein Drittel. Ja.
Was spielt ihr denn für Musik?
Wir sind sehr flexibel, wir sind eigentlich für alles zu haben. Ne? Ob das jetzt, wie gesagt, kirchliche Auftritte sind. Wir haben schon gespielt Heiratsanträge für Hochzeiten. Wir waren auch bei der Patrizia auf der Hochzeit. Wir spielen aber auch in Lichtenfels auf dem Schützenfest. Wir waren vor 3 Wochen in Bamberg auf der Sandkarwa. Also unsere Bandbreite ist schon sehr groß, muss man sagen.
Wie viele Auftritte habt ihr im Jahr?
Ja, in Summe kommen da schon so 40 bis 50 zusammen.
Was für ein Instrument spielst du?
Ja, die Musiker würden jetzt sagen, gar kein Instrument. Ich bin ein Schlagzeuger. Ja. Ich kann auch keine Noten lesen. Ich habe das in die Wiege gelegt bekommen von meinem Vater, der war auch Schlagzeuger. Ich habe das dann selbst quasi mir angeeignet.
Was macht's aus, so in der Gruppe zu spielen?
Das ist einfach die Gemeinschaft. Ne? Wir machen das alles unentgeltlich, gemeinnützig. Das ist, kann man sich vorstellen, wie ein Fußballverein. Ähnlich zeitintensiv ist es auch. Man muss halt mit Spaß dabei sein. Und der Spaß steht auch immer im Vordergrund. Es wird keiner gezwungen. Wenn es einmal nicht klappt, bei einem Auftritt dabei zu sein, ob das jetzt beruflich ist oder privat, dann ist auch keiner böse. Diese Gemeinschaft, ich denke, das sieht man jetzt hier in der Wirtschaft ganz gut, dass man dann danach auch noch zusammensitzt und Spaß hat, das macht uns aus.
Manuel, habt ihr Nachwuchssorgen oder findet ihr trotzdem immer wieder Leute, die oder junge Menschen, die bei euch mitmachen wollen?
Nachwuchs ist immer ein Thema bei so Vereinen. Ich bin selbst auch in Feuerwehr zum Beispiel aktiv. Ist nicht ganz einfach. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, selbst auszubilden. Wir machen das in Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule in Bamberg. Aber man muss schon sagen, dass es schon schwierig ist, da engagierte junge Leute zu finden, die auch bereit sind, Geld auszugeben für Instrumente, Geld auszugeben für Ausbildung und auch die Zeit aufzuwenden.
Ja, und jetzt habe ich mich dann natürlich gefragt, ja, wie Wattendorf ist ja trotzdem 7 oder 8 Kilometer von Schwabtal weg. Wie kam denn das so zustande? Und da gibt es auch eine ganz tolle Geschichte. Ja, die hören wir uns auch nochmal an. Die hat uns die Patrizia dann erklärt, wie das dann so gelaufen ist zwischen den Wattendorfern und Schwabtal.
Der letzte Abend der Campertour, ein bisschen wehmütig ist man schon, aber es ist ein herrlicher Abend. Die Wattendorfer Musikanten spielen sensationell auf, ist großartig. Und wir sind im Landhotel Augustin bei der Patrizia Dengel und du hast uns jetzt verraten, du hast eine große Verbindung zu den Wattendorfern. Wo kommt die her?
Ja, also die größte Verbindung, die wir alle miteinander haben, die ging tatsächlich an unserer Hochzeit letztes Jahr unter die Haut. Und zwar hatten wir einen Tätowierer bei uns auf der Hochzeit und natürlich durften die Wattendorfer damals nicht fehlen. Und anschließend hat sich jeder ein Tattoo an unserer Hochzeit stechen lassen. Und wir haben heute lustig drüber geredet und haben gesagt, heute ist ja eigentlich Tattoo-Treffen.
Wie ein Tätowierer auf der Hochzeit. Das ist jetzt nicht üblich. Wie kam das zustande?
Ja, das war tatsächlich eine Überraschung für meinen Mann. Und zwar haben wir lange überlegt, was wir uns mal zusammen tätowieren, weil wir ja aus der Gastronomie kommen, können wir unsere Eheringe nicht tagtäglich tragen. Dann haben wir gesagt, wir lassen uns ein Tattoo stechen. Dann kam uns die Idee, dass wir unsere Ringfingerabdrücke übereinander legen als Herz und uns das mal stechen lassen. Irgendwann natürlich. Und dann kam mir die Idee als Braut, das könntest du doch deinem Mann an dem Tag schenken. Und dann war das so, dass ich einen Tätowierer engagiert habe, der uns tatsächlich an unserer Hochzeit dieses Tattoo gestochen hat.
Was für Motive? Also was konnte man sich da tätowieren?
Ja, wir haben das schon, also ich habe das vorher natürlich ein bisschen festgelegt, weil man natürlich kann sich natürlich nicht alles querbeet stechen lassen. Ich habe dann natürlich ganz traditionell auch einen Maßkrug, dann ein Weinglas, natürlich auch ein Bunny-Logo. Und das muss man dazu erzählen, weil das ist echt eine lustige Geschichte. Wir schenken ja hier Schederndorfer Landbier aus. Vom Johannes Will aus Schederndorf, der Bräuer und der Chef da oben. Und der ist auch ein Freund von uns, auch seine Frau. Und die waren an unserer Hochzeit und der hat sich tatsächlich dann einen Bunny tätowieren lassen an meiner Hochzeit. Also Hannes, wenn du das hörst, war cool auf jeden Fall.
Eine Frage habe ich, was würdest du dir tätowieren lassen sofort?
Dein Gesicht.
Also ein Apfel.
aber halt auf dem Hintern.
Oh Gott. Wenn sich jetzt manch einer fragt, wir beide haben kein Tattoo.
Nein,
haben wir
nicht.
Haben wir nicht.
War auch kein Tätowierer gestern da.
Nee, war kein Tätowierer da. Aber die Wattendorfer, die haben es uns angetan irgendwie. Also es war super. Hatte so ein bisschen was von Wirtshaus singen dann irgendwie, weil mittendrin im Wirtshaus verteilt waren die überall und haben mit dem einen Gassenhauer nach dem nächsten gespielt. War toll. War wirklich toll.
Wir hören jetzt am Ende des Podcasts dann auch noch, was dann am Schluss passiert ist. Aber vorher möchten wir uns nochmal herzlich bedanken bei unserer Magdalena Narr, die ja wirklich die 2 Wochen jetzt an unserer Seite war und die ganzen tollen Social-Media-Sachen gemacht hat. Und wir haben uns da auch schon am gestrigen Abend bei ihr bedankt und haben ein Interview mit ihr gemacht. Das war auch sehr schön und das hören wir uns jetzt auch an.
Aber jetzt natürlich mal die Frage, du warst ja wirklich die meiste Zeit jetzt die 2 Wochen mit uns beiden unterwegs. Wie war's?
Ja, schön. Also natürlich, ich habe ganz viel erlebt, dank euch. Also danke, dass ihr mich mitgenommen habt auf jeden Fall. Und was ich auch festgestellt habe, vor allem auch gestern erst wieder, wir waren in Kronach in dem Keller. Ich komme ja eigentlich aus Kronach, also Landkreis Kronach, und ich kannte das nicht. Also selbst ich, wo ja hier aus der Gegend komme, habe ganz, ganz viel erlebt und erfahren, dass ich einfach vorher noch nie gesehen habe. Klar, das Fliegen wird für immer mein Highlight bleiben, aber gerne nächstes Jahr wieder. Liebend gerne sogar.
War es jetzt für dich Arbeit oder war es Spaß?
Spaß auf jeden Fall, weil tatsächlich, auch wenn ihr versucht habt, Arbeiten auf mich abzuschieben, ich habe es halt nicht gemacht, ich habe weder den Camper rausgewischt noch sonst was. Also, es lief eigentlich wie zu Hause.
Was ist das Tolle an dieser Tour an sich?
Ich finde immer, wenn man das mit den normalen Terminen vergleicht im Radio, ich finde, man nimmt hier schon viel, viel mehr mit und sieht einfach viel mehr, was man so an den normalen Interviewterminen niemals mitbekommen würde.
Dein Highlight, Magda. Was war dein Highlight in diesen 14 Tagen?
Also, vom Lustigen her, als ich euch aus Versehen falsch angestöpselt habe und du mit Mikrofon aufs Klo gegangen bist, das war wirklich mein Highlight. Und von den Erlebnissen des Fliegen.
So, jetzt hast du uns noch eine Frage stellen eben.
Na, wie fandet ihr es denn mit mir?
Super. Also super unkompliziert und du bist uns in Social Media einfach eine Generation voraus. Es war großartig mit dir. Ich habe es sehr genossen.
Ich habe immer gedacht, zwischen Apfel und Hanf, da passt kein Blatt, aber da passt ein Narr scheinbar oder eine Narr auf jeden Fall mit rein.
Und was war euer Highlight mit mir?
Schwierig, Lowlight witzig, die Tasche, die immer so rumsteht im Wohnmobil. Highlight war einfach, wie bei uns, die Tour funktioniert nur, wenn man sich gut versteht. Das Highlight war, wir verstehen uns einfach blind, wir haben Spaß miteinander und wir können einfach auf eine Augenhöhe miteinander umgehen. Und das ist das Highlight und das ist das Besondere und das Schöne. Weil solche Menschen findet man nicht oft.
Oh, schwierige Frage, aber mein Highlight ist trotzdem die vielen Begegnungen, die wir hatten. Und ich schlieg am Torsten an, wie gut wir drei uns verstanden haben. Das war trotzdem auch eine wirkliche Wohltat und es war ein Genuss.
Ja, dann nochmal wirklich danke. Das war toll, weil ohne sie, das hätten wir nie zustande gebracht, solche Videos und so Zeug. Das ist ganz wichtig.
Magda!
Ja, und bevor wir jetzt dann wirklich so zum allerletzten kommen, was auf der Tour passiert ist, also bevor wir es jetzt dann wieder leer machen und abgeben.
Dann müssen wir jetzt von dem großartigen Schluss erzählen. Und
naja, das meine ich ja, das wollte ich ja dann gleich, aber willst du jetzt die Magda nochmal hier
Magda!
Ein Gebrüll hier. Ach so, die raucht, haben wir gerade erfahren. Na, dann ist er halt jetzt nicht live im Podcast, selber schon.
Ja, das
ist halt so, die Raucher, ne? Das ist so. Dann kommen wir lieber zu dem Großartigen. Also erstmal sagen wir vielen, vielen Dank nochmal an alle, die jetzt mit beteiligt waren, alle bei uns im Funkhaus. Die hier mussten natürlich ein paar Schichten umgeändert werden, da ja die Früh dann anders besetzt wurde und so weiter. Also vielen, vielen Dank, die uns hier intern unterstützt haben. Und natürlich auch Dankeschön an alle, die wir getroffen haben und wo wir dort sein durften jetzt in diesen 2 Wochen.
Waren super nette Leute, waren super nette Begegnungen, waren ganz tolle Gespräche, die wir führen durften mit euch da draußen. Und da bleibt einiges hängen und haften. Und gestern Abend habe ich mir dann gedacht, ach Mensch, nachdem wir Gasmaß getrunken haben und dann auch das ein oder andere Bierchen auch mit der Patzi auf den Tischen getanzt haben, mitgeschunkelt haben, habe ich mir gedacht, ach Mensch, das wäre doch schön, wenn wir vor unserem Wohnmobil noch so ein kleines Gute-Nacht-Ständchen bekommen von den Wappendorfern. Gesagt, getan. Aber dann währenddessen habe ich mir gedacht, warum eigentlich vor dem Wohnmobil? Wir können mal gucken, ob wir so eine Blaskapelle ins Wohnmobil bekommen. Und das haben wir dann probiert und es klang und klingt so.
Ein bisschen möchten wir es zelebrieren. Das sechste Jahr Campertour.
An dieser Stelle verraten wir schon, es wird auch ein siebtes Jahr geben. Wann genau und wie genau, das müssen wir alles noch auskaspern. Aber jetzt haben wir was ganz Besonderes vor. Und zwar, ein Wohnmobil hat Platz für viele Musikanten.
Ja, da steht da jemand vor der Tür. Jetzt gucken wir mal, was
ist. Achtung.
Pass mal auf, jetzt frage ich mich rum, wer ist denn jetzt, also, wer ist jetzt alles hier und was für Instrument hat er? Das möchte ich jetzt gerne nacheinander.
Servus, ich bin der Jackson und ich bin mit Hörlern unterwegs.
Grüßt euch, der Grüni mit den Flüglern.
Ich bin der Juland, ich spiele die Tuba.
Servus, ich bin der Mann für alle Fälle. Spiel das, was ihr braucht, heute noch an.
Warte mal, du hast eine Frage habe ich noch an der Stelle. Kriegt ihr noch einen Zapfenstreich hin, einen allerletzten für uns?
Ist ja das. Es ist unsere letzte Nacht nach zwei Wochen hier in diesem Wohnmobile Radio 1, Wohnmobile 2024. Und da wünschen wir natürlich uns ein schönes, andächtiges Lied jetzt, damit wir schön schlafen können.
Ein guten Nachtlied oder ein Zapfenstreich?
Oder muss ich da wieder? Da müssen wir nochmal tauschen, damit ich euch alle im Video habe. Das wäre sicher dann gestern wieder rein.
Es ist alles ganz schön eng hier, ne?
Ich bei dir noch
nicht rein. So eng ist es gar nicht.
So. Wir beide sagen auf jeden Fall Dankeschön für diese grandiose Tour.
Es war ein absoluter Wahnsinn. Danke an alle, wo wir sein durften. Danke an alle Spontane, was reinkam. Dankeschön. Es war wirklich toll, wo wir übernachten durften.
Und liebe Grüße an den Freizeitcenter Dietz, die uns dieses Wohnmobil zur Verfügung gestellt haben. Ihr hattet noch nie Blaskapelle hier bei euch im Wohnmobil.
Ich wollte gerade sagen, ob die gewusst haben, dass hier Blasmusik reinpasst. Jetzt beweisen wir es.
Ja.
Dankeschön, Freizeitcenter Dietz. Und jetzt eine gute Nachtmusik für uns.
Liebe Musikkapelle Wattendorf, bedanken uns jetzt auch bei euch. Wir haben uns riesig gefreut, dass wir heute einmal live sein dürfen. Wenn ihr Anfragen habt, dann gerne unter www.musikkapelle-wattendorf.de.
Das lohnt sich.
Ihr checkt einfach unsere Facebook- oder Instagram-Seiten. Wir sind für jeden Spaß und jeden Auftritt zu haben. Mit dem letzten Lied verabschieden wir uns.
Oh, unser letztes Lied.
Camper
danke an die Wappendorfer Musikanten. Danke an alle fürs Dabeisein. Psch, psch, psch. Oh.
Gute Nacht. Na, wie geht es ins Bett? Zähne putzen. Müssen wir. Gute Nacht. Danke, danke nächstes Jahr. Fürs Dabeisein. Bis nächstes Jahr.
Ein würdiger Abschluss für diese grandiose Tour. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Ich höre unseren Podcast eigentlich selber nicht mehr oder schon
aber
ewig
den
immer.
Hörst jetzt mal an.
Und ich glaube, dass ich jetzt die zwei Folgen dann irgendwie so in ein paar Wochen auf jeden Fall anhören werde, damit ich mir wieder bewusst mache, was wir da alles gemacht haben, weil das man vergisst ja manchmal schon. Wir haben das Radespiel zum Beispiel gemacht in der Woche. Wo haben wir letzte Woche am Dienstag geschlafen? Da muss man alle total überlegen und es ist, weil so viel auf einen eingeprasselt ist und das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen verarbeiten, aber es war wieder großartig und wie toll ist es bei uns in der Region, in welchen Ecken wir da überall gelandet sind und alles hat was für sich und es lohnt sich wirklich, auch bei uns einfach mal alles zu erkunden. Nicht zu sagen, oh, ich fliege jetzt nach Malle oder keine Ahnung was, sondern auch mal hier zu sein und sich mal bewusst sein, was hier alles möglich ist, was es hier alles Tolles gibt.
Das ist so und wir waren da echt auf Straßen unterwegs und in Käffern und Dörfern, da waren wir noch nie in unserem Leben. Ich bin mir sicher, da kommen wir auch nie mehr in unserem Leben hin, aber es war trotzdem großartig. Und an der Stelle nochmal auch von mir ein dickes Dankeschön an alle, die beteiligt waren, wo wir zu Gast sein durften, Menschen, die wir fragen durften, Unterstützer, wie zum Beispiel die Patzi, Hotelgasthof Augustin, in Schwabtal oder eben auch
die Sparkasse Kulmbach-Kronach zum Beispiel.
Richtig. Mhm. Oder eben auch der Freizeitcenter Dietz in Ebern mit dem tollen Wohnmobil. Und ihr könnt damit werben. In einem Wohnmobil passt eine ganze Blaskapelle. Also von daher gibt es auch
Wir haben den Beweis erbracht.
Also danke. Und nächste Woche gibt es dann wieder die Ausgabe Am Telefon ist noch Milch. So wie ihr es gewohnt seid. Das ist unsere Special-Ausgabe. Und ja. Bleibt uns gewogen, sagt, dass es uns gibt und wir haben ja auch eine eigene Fanpage, Apfel und Hanft, _Fanpage bei Instagram.
Jetzt sagst du es selber, unten Strich.
Und ja, ansonsten wir vershownoten natürlich alles ein bisschen in unserem aktuellen Podcast-Folge. Wenn ihr uns was schreiben wollt, schreibt uns was. Wir sagen auf jeden Fall ein Dankeschön. Hat viel, viel Spaß gemacht.
Ich bin jetzt wirklich im Eimer, ich bin müde und wir haben doch noch ein bisschen jetzt was zu tun.
Den Bus noch leer machen.
Ja, und den auch noch zurückbringen und diesen Podcast muss ich schneiden. Also.
Und Bratwürste vom Rico
jetzt. Eieieiei. Ein Ärgernis. Schön war's.
Magda!
Gucken wir mal, wie sich die Tour und ob die sich nächstes Jahr gestaltet. Wir gucken da mal, wir lassen es jetzt erstmal sacken und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Entweder Montag früh bei uns im Programm, Apfel und Hanft am Morgen, dann wieder wie gewohnt aus dem Studio oder eben am Freitag. Im Podcast.
Macht's gut.
Schönes Wochenende.
Ciao.
Und ihr wisst ja, wer Podcasts hört, kann nichts anderes hören. Währenddessen.